Also, für die, die das jetzt hier, ihr hört das jetzt am Anfang, aber es ist eigentlich am Ende, deswegen sind wir auch schon so verschwitzt und sehen so fertig aus. Wir rufen euch auf, euch Zuschauer da draußen, YouTube, Spotify, hast du nicht gesehen. Kommt alle auf YouTube und schreibt bitte Fragen unter das YouTube-Video. Fragen, die wir in der nächsten Folge bearbeiten sollen. Maurice und ich gucken uns dann unter dem Video die Fragen an, überlegen so, was kann man vielleicht geil mit einbauen oder in irgendwelchen Überlegungen, weil ich denke mal, nächste Woche wird noch nicht so viel Krasses kommen. PTR wollen wir nicht unbedingt mit reinnehmen im großen Stil. Das heißt, bitte, Fragen macht eure Hausaufgaben, Fragen drunter schreiben, dass wir darauf so ein bisschen uns Stuff ziehen können, damit wir wissen auch, in welche Richtung wir eure Gedanken denn so lenken.
Genau. Und habt keine Scheu. Fragt, was ihr wollt. Ne? Kann was Einfaches sein, kann was Schwieriges sein, kann was Komplexes sein.
Alles fragen. Sagen wir, was ich, ihr wollt ein bisschen noch mal wissen, ihr habt irgendwo unklare Dinge, ihr seid noch nicht klar oder ihr habt irgendwelche Theorien damals, Burning Crusade, muss nichts Aktuelles sein oder so. Einfach mal raushauen, ballert raus. Und dann kommt jetzt hier wieder der Schnitt. Halt.
Ihre Träume singen unter der Oberfläche. Jetzt ist es still, aber ihre Stimme wird die anderen erwecken.
Oh.
Ja.
Von was ist das? Ilgenov?
Seazura. Das ist das Orakel
aus Set of Mortis. Was du mir geschickt hattest.
Ja. Und genau, also das ist das Orakel von Seraph Mortis und das gehört zu diesen ganzen Zitaten, die von diesem Orakel kommen. Ne? Was unter anderem von dem Orakel kommt, ist auch dieses Mortis, Lumen, Ordus, Vitae, Umbra, Tumult. Also wir wissen, wie die anderen Seraphs heißen und so. Aber sie hat auch dieses Zitat mit diesen, dass sie Träume unter der Oberfläche singen. Das haben wir auch von zum Beispiel Ensof oder so. Da ist auch so ein Zitat.
Ja. Voidwalker.
Aber genau, aber hier ist der andere Satz, der danach folgt, so interessant. Jetzt leise, also zur Zeit zur Shadowlands, leise, keine lauten Träume oder keine laute Stimme. Aber ihre Stimme wird die anderen erwecken. Ja.
Das würde sie, und ich glaube, dass das ist etwas, was sie mal geplant haben, dass Azoroth etwas Höheres ist und es ein, sie sozusagen, sag ich mal, das, jedes Zeref hat quasi einen Hauptgott. Also so interpretiere ich das damals zu Shadowlands. Ne? Und gerade auch das passt da rein. Jedes Zeref hat quasi einen Hüter, Hauptgott, eine Weltenseele oder in dem es schlummert. Das Zeref selber, ich habe dir ja schon gesagt, dass ich denke, dass das Zeref in Azeroth war. Vielleicht war auch das Zeref des Untodes in irgendeinem anderen Planeten. Sagen wir mal, das war in Argos, wo die Weltenseele halt dann auch drin war oder so ein Scheiß. Und ich denke, dass nach der Auffassung in 6 unterschiedliche Zerefs waren, mit ihren unterschiedlichen Großen. Und eben die das erste Singen wird halt die anderen aufwecken.
Mhm.
Ja, so interpretiere ich das. Ich kann es hebt es quasi. Also, wenn wir jetzt das Singen auf sie beziehen, was du ja wahrscheinlich willst, ist okay. Aber wenn wir es auf Azeroth beziehen, würde es sie wieder höher heben. Weil die Titanen sind wach, so weißt du, was ich meine? Das ist so.
Ja. Also ich würde auch sagen, die Titanen sind wach oder sie sind tot oder keine Ahnung. Also tot ist halt so schwierig, ne? Du weißt, worauf das ja abzieht, dieses, sie sind tot, weil es sind ja nur durch Sargeras irgendwie in dieser Seelenform gewesen und keine Ahnung. Aber ich habe mir gehört, wir haben ja dieses Ding zu Beginn von Dragonflight, da haben wir schon 1000 Mal drüber geredet.
Ja.
Warum kommt dieses blaue Wasser da am Strand? Warum erwachen die Dracheninseln? Warum erwacht Azeroth überhaupt auf einmal?
Ja.
Und jetzt wäre vielleicht die Idee, dass man sagt, okay, wer hier singt, ist nicht Azeroth, sondern die Seele des Todes. Welche auch immer das ist. Und die anderen, die erwachen, sind unter anderem Azeroth. Dass das der Grund ist, warum Azeroth erwacht ist, weil die Seele des Todes gesungen hat.
Seele des Todes, das hebt für mich die Seele des Todes auf ein zu hohes Brett. Das muss was anderes sein. Das muss das Mausoleum vielleicht sein. Ist das Mausoleum vielleicht etwas, was im Inneren ist, was Alpha und Omega quasi ist? Weißt du so, die Verbindung zu allem?
Weißt du was? Ich habe mich halt sehr, sehr viel jetzt mit Seraph Mortis nochmal beschäftigt. Mhm. Darum bin ich auch auf dieses Zitat gekommen. Und es gibt dort die Schmiede der Nachleben, heißt sie, glaube ich.
Ja.
Das ist diese riesige Kugel in der Mitte von Zerif Mortis. Und die Quests erklären dann auch, was die macht. Und zwar sendet die ihre Energien. Und da gibt es auch tatsächlich eine Quest, wo das animiert ist, mit so einem Lichtstrahl, der wird dann so gebündelt durch diese Ringe, die da rum sind, in so ein Fokus-Ding. Und dann wird das gesendet. Und die erschafft dann weitere kleine Kugeln. Und diese kleinen Kugeln, die werden dann in die Shadowlands entsendet und begründen dort neue Nachleben. Genau. Ja. So, immer wenn quasi dieser Mechanismus, also die Seelenrichterin war es dann, ist Pelagos, bei Pelagos wird es wahrscheinlich jetzt genauso sein, immer wenn die Seelenrichterin feststellt, aha, hier ist eine neue Seele und für die haben wir noch kein Nachleben, weil die ist vom Beruf, was weiß ich, Kaufmann. Und wir haben bisher noch keine, kein Nachleben für Kaufmänner oder ja, keine BWL-Nachleben, genau.
Aber jetzt mal im Ernst.
Wahrscheinlich alle in die Hölle, aber.
mal im Ernst, mal Side Note, ne? Stell dir vor, du bist die erste verkackte Seele in dem ersten neuen Leben. Wie langweilig muss das sein? Du fühlst dich ja wie Castaway verschollen, wie Tom Hanks, Mann, und baust dir erstmal einen Wilson aus so einer Kugel, oder?
Ja, ist krass, was aus Kyrestia wurde, ne?
Ja. That's true. Nee, ja, okay, alles klar. Was hältst du davon? Es wurde auf Azoroth rumgehämmert. Mhm. Die hat damit gesungen, die steht auf, die wacht auf, dieser Prozess tritt, findet statt. Und aus Azoroth kommen andere Sachen raus, Kugeln raus.
Mhm.
Planeten, gelbe Kristalle. Ja.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Die Gelbkristalle waren halt vorher da. Und das ist das dumme Problem.
Weißt du, warum ich mir nicht sicher bin? Pass auf. Ich glaube, das, was du jetzt erzählst, normalerweise würde ich zustimmen. Aber ich habe verschiedene Unsicherheiten, je mehr ich mich jetzt wieder mit Zerif Mortis beschäftigt habe. Weil die Überzeugung, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ne? So wie ich dich jetzt verstehe, ist so, okay, Azeroth erschafft das entweder selbst oder ist der Treibstoff für diese Erschaffung.
Treibstoff.
Genau. Das würde aber bedeuten, dass das quasi schon vorher so war, auch bevor der Kerkermeister da war. Oder?
Maybe. Aber ja, vielleicht ist Azeroth ja Zerif Light oder Zerif Ordnung. So, weißt du? Ja. So meinte ich den.
Okay, okay. Weil das Ding ist ja, der Kerkermeister benutzt ja die Seelenspiele. Er benutzt Eiskrone, er benutzt Torghast und seine Ketten. Mindestens das alles, um die Energien von Azoroth überhaupt ins Mausoleum umzuleiten, um dann das alles anzustoßen. Das heißt, er hat sehr viele Dinge gebaut oder bauen lassen, weiß damit
ich,
er das überhaupt
ich
alles glaub, machen
kann. Ich glaube,
da
ist ein Fehler. Leitet er die Energie zum Mausoleum?
So habe ich das immer verstanden. Du siehst also ja, wenn in den Cinematic siehst du ja, wie die Seelenschmiede, ne? Also der Raid.
Ja.
Wieder diese Turbinen angehen und dann wird dieser Azerit irgendwie hochgepumpt an den Eiskronengletscher vorbei und dann wie so eine Antenne in die Shadowlands geschickt. Auf der Gegenseite ist Torghast, das ist dann der Empfänger. Und dann
sehen wir
dann ist so ein
mehr.
Bisschen, dann sehen
aber
wir es nicht. Und dann hätte ich gedacht,
sehen,
die Ketten des Kerkermeisters leiten weiter.
Aber was wir sehen ist, wenn du zum Kerkermeister hingehst, das kleine Cinematic, was dann kommt, dass es von Arzt, also von diesem Raum, wo der ist, von unten nach oben geht. Wie gesagt, für mich ist das immer noch die Interpretation, dass er im Inneren ist und quasi über ihm, wo wir ihn bekämpfen, da sind die Turbinen der Seelenschmiede. Und er pumpt es nach Torghast, um die Energie dann im Tod natürlich krasser zu haben. Und er haut wahrscheinlich währenddessen auf Azoroth drauf, dass der letzte Funken, dass sie aufbricht, dass der Kern aufbricht, wahrscheinlich um alle Energie anzapfen zu können. Okay. Deswegen haut er auf sie drauf, damit der Kern kaputt geht.
Er sagt also, er ist nicht Empfänger, sondern Sender dann in dem.
Genau, da unten, wo er gerade. Deswegen ist er ja auch in einem Portal. Das Zerif Mortis, wir gehen ja extra in ein dickes Portal. Wir sind nicht mehr in Zerif Mortis am Ende vom Raid. Wir gehen ja durch dieses, ne, wir sind ja im Mausoleum. Und dann sind wir ja nicht mehr im Mausoleum. Just saying, wir gehen da durch ein Portal, wo die letzten drei Bosse sind.
Okay, darf ich dich dann mal, wenn das stimmt, ne, muss ich dich was fragen.
Let's go.
Das bedeutet, wir sind nah an Azeroth dran.
Wahrscheinlich an der Steuerkonsole, die wir jetzt ja durch Archedas ein bisschen geleakt haben.
Ja, so, wir haben jetzt erfahren, durch die Titanscheiben-Fragment-Quest-Dinger da, haben wir ja erfahren, dass wenn man in die Nähe von Azoth kommt, dann entwickelt man freien Willen. Das war bei den
Länger.
Irdenen so und das war bei Achelas so.
Wenn man länger Kontakt da hat, ja. Steht, sagt
Okay,
er ganz klar.
die
Das sagt
Dauer.
ganz klar, wenn mit der Zeit ist seine Begründung.
Weil der Punkt, also den ich jetzt machen wollte, ist ja, du hast, wenn du in der Nähe von den Kerkermeister bist, hast du noch zwei Bosse davor. Nehmen wir einmal die Schreckenslords, die handeln meinetwegen sowieso aus freien Stücken, die sind halt so, wie sie sind, können wir so machen.
Ja, und der
Aber
andere
es
ist
gibt ja auch den
durchgedrehte.
Konstellan,
Ja.
genau, und der Konstellar wirkt so, dass er von Kerkermeister kontrolliert worden ist.
Vielleicht aber
Der
auch,
redet
dass er
zwar noch
frei
so ein.
ist.
Ja, es könnte auch sein, dass er frei ist. Ich habe gerade dieser Konstellar, ne, Rigolon, entweder ist er vom Kerkermeister kontrolliert oder all die in Anführungsstrichen Verschwörungstheorien über die Titanen, dass sie nämlich komplett böse sind
Ja.
und alles versklaven wollen, sind komplett wahr. Das sind
Ja,
die
ja,
beiden
ja, ja.
Alternativen.
Nee, aber wie gesagt, ich stelle mir das wirklich so vor, dass das diese Steuerhauptkonsole ist. Und wir pumpen da nach oben. Er haut diesen Kern kaputt. Das, wo drauf draufhaut, ist der Kern. Sie hatten halt in Shadowlands nur noch nicht die. Also ich sage ganz klar mit TWW, das ist neu. Nur diese Art, dass sie wissen, wie es aussieht. Kennen wir ja aus World of Warcraft, dass sie einfach 2, 3 Jahre vorher noch nicht immer genau wissen, wie etwas aussieht, wie es dann tatsächlich dargestellt wird. Und ich glaube, dass der Kern, so wie wir jetzt wissen, wie er aussieht, dass sie das jetzt halt so interpretiert haben und vorher noch nicht. Und Azeroth sollte, also dieser Planet, diese Kugel, wo er draufhaut, sollte das symbolisieren und zeigen. Oder vielleicht ist das auch einfach die Interpretation, weil das ist das nächste Thema, wo wir gleich die Brücke zuschließen können. Wir machen ein bisschen PTR. Wir haben gesagt, wir machen kein PTR, aber so ein paar Bilder sind es quasi vom PTR. Also wir gehen jetzt nicht auf Lore vom PTR ein. Aber ein paar Bilder sind mir extremst hängen geblieben und das passt jetzt gerade hier. Wir haben ja auch dort wieder, wenn wir nach Lorenhall runtergehen, also in dieses Gebiet südlich der schallenden Tiefen, da ist jetzt ein neuer Tunnel und da gehen wir ja rein und dann können wir dann noch tiefer gehen, wo eben dieses schwarze Blut wieder ist. Ne? Und das wird da ja abgepumpt in Richtung Undermine, wissen wir. Okay. Interessant ist, wenn du diesen Untergang hast und runtergehst, wo auch diese Delph unten ist, dann hast du dort an der Decke auch wieder den gleichen Himmel wie in Ashkahid. Der gleiche. Es ist einfach dasselbe. Das heißt, gehst du ab einer gewissen Tiefe
Hat er auch diese leuchtenden Elemente?
ja,
Okay, das ist
und
sehr interessant.
gehst du halt das, also es sieht so aus, dass wenn du ab einer gewissen Tiefe kommst du auf eine Schicht dieser Leere. Das heißt,
Okay.
alles darüber ist halt einfach von den Titanen draufgezimmert. Das darunter ist das schwarze Blut, also die
Das
Überreste des Old Imperiums und den ihres Skybox. Fertig.
ist sehr gut, dass du das sagst, weil ich habe zu dem Thema hatte ich eine Theorie schon länger und die würde die widerlegen, wenn das da ist. Nämlich, man findet bei den Nerubern so ein Buch, in dem beschrieben wird, dass es so Larven gibt, die kultiviert haben und die
Ja,
Biolumineszenz
haben wir schon mal
haben.
drüber geredet, ja.
Genau, und dass die nutzen, um die Höhlen zu erleuchten. Aber das wäre dann ja das wäre ja dann dazu widersprüchlich, weil das ja nicht mehr das Gebiet der Neruba ist dann.
Und das nächste ist, es gibt noch ein Gebiet, was nicht das Gebiet der Neruba ist, wo wir den gleichen Bums haben. Avarus.
Ja,
Das ist
dass das
genau die
kosmische
Tiefe.
Leere ist oder sowas in der
Das ist
Richtung, ne?
genau die Tiefe. Und er hat mit dem Brunnen geschafft, diese Sache zu überwinden. Haben diese Barriere überwunden mit diesem Brunnen, wo wir reinspringen. Und jetzt denk mal zurück, Brunnen der Ewigkeit, bla 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 bla. Und das Rausreißen Yashara, die Lüge der Titan, das war kein Brunnen, das war die Ebene. Und weil die
Ja,
das
also der.
kaputt gemacht haben, die Leere hat es wahrscheinlich damals kanalisiert in einem Art Brunnen, sagen wir mal, See oder wie
Ja,
auch immer.
es gibt ja von den Titanen selbst quasi die Theorie in Anführungsstrichen oder den Anhängern der Titanen, dass der Brunnen der Ewigkeit bewusst konstruiert worden ist und nicht im Zuge von Amantuls Ausrasten irgendwie eine Notlösung war.
Ja, vor allem auch das
Von
davor,
daher, das sehe ich schon.
das Buch der Leere, Verbotene Insel 10.07. schreibt ja auch sogar, ne, ey, die hieß vorher nicht Azeroth, das heißt ja eigentlich gar nicht Azeroth, der Planet, sondern anders. Und das war vorher schon da, wir hatten vorher Leben. Der Brunnen war vorher ein See, der voller Leben so strotzte. Das war die Energiequelle. Und durch das Rausreißen, kaputt machen, drauf ist das wahrscheinlich komplett auf Azeroth, hat sich das verteilt. Wahrscheinlich das schwarze Blut, diese, wo ja jetzt auch unsere Harun hier gegen kämpft und sich sagt so, warum breitet sich das jetzt hier so schnell aus? Ja, weil irgendein Katalysator von Xalatas oder den Goblins gefunden wurde und sich das jetzt nun mal so ausbreitet. Aber, und die Titanen haben sich gesagt, ey, weißt du was, wir kriegen das nicht mehr eingedämmert. Bisschen Spucke, bisschen Lehm, wir zimmern Azeroth da drauf. That's it. Dafür lege ich eine Hand ins Feuer mittlerweile, wirklich.
Was hältst du, also, ich zitiere wieder mal die Bibel.
Oh, da bin ich sehr gut drin.
Ja. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und er ernte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Amantus Eingriff in Yasharash rausreißen und so weiter, dass das quasi der Versuch dann war, Elun dieses Tag und Nacht voneinander zu trennen. Dass das der Eingriff der Titanen war und dieses, das Licht und Finsternis, dieser ewige Konflikt, dass das der Naturzustand gewesen ist und die Titanen wollten Ordnung schaffen und Amantul schied das Licht von der Finsternis.
True. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Azeroth vielleicht vorher in Harmonie, Yin und Yang, Licht und Leere miteinander funktioniert hat. Die Titanen sehen das aber gar nicht gern, wenn das funktioniert. Und haben ja versucht, das Licht zu isolieren.
Nicht ordentlich genug. Sie wollten es voneinander trennen. So, weißt du, das ist halt dieses. Das ist auch genauso wie die Elemente, die Elementare auf Azeroth, das ist ja diese andere Geschichte, die haben sich auch bekämpft, Feuer, Wasser und so. Und die hatten kein Problem damit. Ja, also zumindest nach allem, was wir wissen, ist das für die einfach cool. Das ist einfach ihr Zustand. So, die mögen einfach sich auf die Gegenseite auf die Schnauze zu hauen. Aber die Titanen denken sich so, ach nö, lass die mal irgendwie in Elementarebenen sperren. Das ist gar nicht gut, wenn die sich bekriegen. Lass sie mal schön voneinander trennen und so. Das ist, ich glaube, die Titanen sind eher so, es gibt so einen Philosophen, Heraklit von Ephesos heißt er, glaube ich. Von dem stammt das Zitat, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und Leben heißt Veränderung und der Fluss fließt und so. Also es, da geht es darum, dass wenn Frieden ist sozusagen gleichzustellen mit Stillstand und mit keiner Veränderung und Harmonie und völliger Frieden bedeutet, es passiert nichts mehr. Du brauchst den Konflikt, du brauchst die Konfrontation, du brauchst, das kann doch, das muss nicht immer Krieg sein, das kann auch eine Diskussion sein, das kann eine Meinungsverschiedenheit
Konflikt
sein.
Konflikt halt einfach, die Veränderung, Konflikt, egal in welcher Auslage.
Genau, und die Titanen sind aber eher so, die wollen halt Ordnung haben und die perfekte Ordnung ist kompletter Frieden. Und kompletter Frieden heißt, alles voneinander trennen, separieren, in Gefängnisse packen und nichts verändert sich mehr. Stillstand.
Das Auseinanderreißen könnte die Schöpfung gewesen sein in dem Sinne.
Genau, und deswegen wissen die auch, wie es war, weil sie verantwortlich sind.
Ja, freilich. Aber dann bring mir, also wie gesagt, diese draufgezimmerte Erde, da bin ich jetzt bei 99,9%. Da bin ich halt einfach da. Da kriegt mich, glaube ich, auch erstmal nichts mehr weg.
Entweder wurde die draufgezimmert oder sie wurde, beides wurde irgendwie immer benutzt. So, es gab
vielleicht ja, aber, schon immer die Hohle,
ja, das könnte man auch machen.
Aber sie sagen es ja literally in den Chroniken, dass Kaskaros mit den Hammer die Berge und alles da gezimmert hat. Sie sagen es ja literally, ne?
Das ist ja einfach ist so das konnte mir auch noch niemand, also es gibt ja Leute, die sind sehr, die nehmen die Chroniken ja immer noch als Bibel und die sagen, das ist der Kanon und alles andere zählt nicht. Und immer wenn ich die Frage, also mir konnte noch keiner so richtig beantworten, was bedeutet das denn, dass dann der Gezeitenstein die Ozeane geformt hat, wenn es laut den Chroniken nur einen Ozean gab, nämlich den drumherum. Was für Plural von Ozeanen.
Ja, schwierig, schwierig.
Kannst was halt für Berge geformt? Der Kontinent war doch schon da.
Kannst halt
das ergibt keinen nehmen, Sinn. So.
Nee, aber das erklärt die Höhle, den Ozean darunter, dass darunter die Fische sind, die Dingsbums-Dinger sind. Ne? Das erklärt ziemlich viel. Aber was es nicht erklärt? Die Kristalle. Die Kristalle die wollten ausbrechen.
Ja, also es gibt nur die Shards of Light, die werden in Chroniken erwähnt. Also es gibt es wird geschrieben, dass bei der Schöpfung Kristallsplitter durchs Universum flogen, des Lichts, also Shards of Light, also Splitter des Lichts, die, wo sie auftrafen, also die sind dann durchs Universum geflogen, sind dann auf Planeten getroffen, dort, wo sie auftrafen, dort ist das Leben angefangen zu keimen. So steht es in den Chroniken. Mhm. Das ist ein Satz.
Guck mal, wir müssen ja ein bisschen auch so in dem Blizzard-Design-Philosophie und in ihrem Cage bleiben, so ein bisschen, ne? Wenn du das jetzt so gerade redest und wir das so gerade reden, stelle ich mir so ein bisschen was vor. Wir haben Azeroth auf der einen Seite und wir haben die Rückseite. Die Rückseite, die wird irgendwann kommen. Was ist, wenn jetzt die, wir kennen die Vorderseite. Auf der Vorderseite sind die Shards of Light halt rausgeflogen. Immer wieder. Azeroth hat sie produziert, ein nach dem anderen, immer wieder sind sie rausgeflogen und haben halt die Naru quasi gegründet auf anderen Planeten. Und dann kam irgendwann halt mal draufgezimmert und deswegen sind die gegen die Decke geflogen und dann haben die den Kern, sie in den Kern gepackt und sie konnte keine mehr rausschmeißen. Aber auf der anderen Seite sind die Shards of Void rausgeflogen. Kannst du dir das auch so vorstellen, dass die Rückseite die leeren Seite ist?
Also, ich finde, das Thema Void oder also Leere kannst du auch voll gut so mit Kristallen verbinden. Klar. Es gibt so mehrere Themen, die gut zu diesem leeren Kram passen. Weltraum haben wir jetzt ganz viel. Wasser im Übrigen auch, aber Kristall auch. Diese, gerade auch mit dieser ich denke, die sehen ein bisschen anders aus. Ne? Wir haben jetzt natürlich Belle da, der jetzt so hin und her wechselt. Ist schon ganz, da ist schon, vielleicht ist das so der erste
hin und her wechseln, dass es auch solche
gibt, ne?
Wir haben schon öfter hin und her wechselnde Kristalle gehabt. Ich sag nur Shergrad im Burn Crusade und so.
Ja, okay, die können wir auch dazu ziehen, diese ganzen Apexis-Dinger. Mhm. Da frage ich mich sowieso immer, ne? Apexis ist so ähnlich zu Azerith, ne?
Ich sag, da war eine Weltenseele. Und die haben uns angelogen. Also in Warlords of Draenor ist keine, weil das eben die alternative Zeitlinie ist. Aber in der Scherbenwelt, im wirklichen Draenor, in unserer Zeitlinie, safe, da war eine drin. Und ich bin so gespannt, wer das ist, weil das ist safe einer der Titanen, die wir kennen. Und ich wette, sie werden in Last Titan aufklären, welcher das ist. Weil erinnere dich bitte an Black Temple. Du kannst vom Black Temple aus Azeroth sehen. Da ist eine Weltenseele drin gewesen. Ja, aber wer? Ja.
Also die Erklärung ist ja unter anderem, dass, also es gibt da, du hast recht, das ist komisch, dass man da Azeroth sieht. Es gibt eine Erklärung über diesen Sagarit-Schlüsselstein, weil Idan ja versucht, irgendwie ein Portal zu öffnen und so. Ja.
Aber was also denkst du denn, wer da drin gewesen war? So mal rein ins Leere gegriffen.
Mhm. Also es können aus meiner Sicht zwei sind für mich naheliegend. Okay. Nämlich Aggramar.
Ja.
Weil Aggramar als der Entdecker Draenors gilt.
Also, war auch mein Guess, ja. Also ich würde auch Aggramar war mein erster Guess, ja.
Genau. Die andere Idee ist Eona, weil die Frühzeit von Draenor war extrem mit Leben überwuchert. Und du hast auf Draenor Wesen des Markgrün drauf.
Ja. Und nicht nur das. Erinnere dich an die erste Quest. Höllenfeuer-Halbinsel mit den Kernen, mit den roten Kristallen, mit dem Leben dort drin und sowas alles. Das wird ein bisschen darüber geredet. Da redet die Expedition des Szenarios, dass außerordentlich viel Leben in diesem Planeten herrscht. Deswegen habe ich gerade extra, wo du den Namen noch nie ausgesprochen hast, in die Cam schon Eona mit meinem Mund gemacht. Ich wusste, wir sind beide gleich.
Ja, also wenn, dann Aggramar oder Eona, das sind die beiden Kandidaten.
Ja.
Es wäre doch witzig, wenn es mehrere sein könnten.
Zwillinge?
Ja, Zwillinge. Vielleicht sind Eona Aggramar Zwillinge. Ich habe keine Ahnung.
Kann gut sein.
Warum nicht so? Es würde ein paar Sachen erklären, auf jeden Fall. Es könnte sogar sein, das ist so das Wilde. Angenommen, es ist Aggramar, ne?
Ja.
Und Aggramar hat ja Draenor entdeckt. Es könnte sein, dass Aggramar nicht weiß, dass er in Draenor geboren wurde.
Maybe. Weil
typischerweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe relativ wenig Erinnerung an meine eigene Geburt.
Ja.
Wenn einem das keiner sagt, weiß man das vielleicht gar nicht.
Maybe. Aber stell dir vor, der wurde geboren, als Ner'zhul den Planeten zerbersten ließ.
Aber das wird zeitlinientechnisch
gar nicht passen, ich weiß.
Gar nicht hinhauen.
Außer es wäre ein anderer Titan.
Mhm. Kannst natürlich irgendwie so, also du kannst natürlich so richtig Quatsch machen, wie von wegen, als Ner'zhul mit Draenor zerrissen hat, hat er damit eine Zeitreise ausgelöst, aber das will glaube ich, keiner
in die Lösung. Nee, ich glaube, dass der ist so geboren worden und der Planet ist so geblieben oder sowas. Keine Ahnung. Nee, passt, finde ich geil. Warum haben wir, weil ich weiß gerade im Chat auch lese, warum hat man dann von Arzrod Dreh noch nicht gesehen? Das ist halt so eine Frage, kann auch auf der Rückseite gewesen sein, kann sein, keiner hat's mitgekriegt, bla bla bla. Das war halt, kann auch sein, dass der Sagarit-Schlüssel nur in die eine Richtung ging und man deswegen in die Realität sehen konnte oder. Da könnten man tatsächlich relativ viele Sachen zu drauf bauen.
Es ist allgemein, also jetzt mal unabhängig davon, ob Arzrod mit Dreh nur in der Nähe ist und sonst irgendwas, wir wissen einfach gar nichts über die Nachbarplaneten von Arzrod.
Ja.
Nichts.
Ja, es ist das komplett ist so schwierig.
Also es ist so komisch. Also vor allem, weil wir ja Raumschiffe haben, ne? Also es gibt ja Vindica und die Exodar ist ja angeflogen und so. Das, man sieht nicht unbedingt sofort die anderen Planeten, aber dass wir gar nichts wissen, ist so. Wir haben Hinweise darauf, dass Leute was wissen könnten. Das ist auch so absurd. Weil die Blutelfen zum Beispiel oder so, oder verschiedene, die haben hier die Dingselfen auch, die in Surama, die Nachgeborenen, die haben diese Planetensanktumsgeschichte. Das sind ja im Prinzip Sonnensysteme als Modelle. Oder halt Planeten hast, die sich umkreisen und so weiter. Ja. Und warum sollten sie ein anderes Planetensystem darstellen als das, in dem wir leben?
Aber ja, es ist schon sehr
komisch. Es ist keine explizite Lore, es ist nur so Bildsprache. Und es gibt auch bei Mediv, der ja auch Astronom war, also der hat Astronomie betrieben, hatte dieses Teleskop, in Alt-Karazhan steht das. Da gibt es auch so einen Wandteppich und da hat er auch ein Planetensystem aufgemalt.
Mhm.
Aber ohne Notizen, es ist nicht explizit, es steht nirgends so explizit, es ist nur Bildsprache.
Ja, nee, ja, das ist halt eine super kritische Sache und ich glaube, das wird dann könnte in Last Titan geregelt werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist, also dass die Scherbenwelt einen hatte. Wir wissen, dass Argus einen hatte. So, jetzt gehen wir noch mal so weit und sagen, Karesh hatte bestimmt safe eine. Und wie gesagt, ich gehe immer noch davon aus, Xanatas ist einer der Splitter, die halt dann aus der leeren Seite rausgeflogen sind und ein Naru auf der Seite. Warum Xanatas sich dann für einen Elfenkörper entschieden hat, ist doch so eine Frage, mit der ich, wo ich drüber diskutieren sollte. Wir haben viele Folgen, wirklich sehr viele Folgen darüber diskutiert, wer ist Xanatas. Wir sind beide, glaube ich, ziemlich jetzt auf diesem Dampfer, dass wir sagen, ja, so ein Naru-mäßig irgendwas, vielleicht ein Über-Naru, dadurch, dass es noch mal ein bisschen was anderes oder so. Aber schon so in die Richtung gehen wir ja beide. Warum nimmt die sich einen Elfenkörper, wenn wir bei anderen Naru so etwas noch nie mitbekommen haben?
Also als allererstes, also ich denke auch, dass das ein Naru ist. So, erstmal ja. Jetzt ist die Frage Naru. Ich denke, sie ist schon ein bisschen über die Zeit, ist sie ein bisschen über das hinausgewachsen, was Naru typischerweise sind und machen.
So wie Egwin meinst du, ne? So, sie ist mehr als ein Wächter geworden quasi.
Sie ist mehr als ein Magier oder Wächter oder so. Sie ist das, ja, aber sie ist auch ein bisschen mehr.
Weil sie vielleicht bisschen, Brüder aufgesaugt hat.
Genau, oder wie Srael, der ist nicht nur Schamane, der ist auch Krieger. So in der Richtung, ja. Also der hat ein bisschen was dazu gelernt. Und wir wissen, dass Xanatas die Welten sehen von Arzrod will. Wofür, wissen wir nicht. Und Elfen. Jetzt, warum ein Elfenkörper? Elfen sind, ich würde vermuten, Elfen sind was sehr Besonderes. Zunächst einmal Gottheiten in WoW. Wir kennen die Titanen. Wir kennen auch das Pantheon des Todes. Und das sind alles Humanoide. Also die Nabu sind es witzigerweise nicht, aber wir haben viele Humanoide. Das ist auch nicht ungewöhnlich, so in Göttermythologien hast du häufig, dass die Götter ähnlich aussehen wie Menschen. Nicht immer, es gibt auch tierische Darstellungen, zwar aber oft. Und Elun ist eine wichtige Gottheit. Wir wissen nicht genau, wer Elun ist, wir wissen nicht genau, welche Funktion Elun hat, aber wissen, dass Elun irgendwie wichtig ist. Und die Lieblingskinder von Elun sind Elfen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Elun ebenfalls ein elfenähnliches Aussehen hat.
Bin ich auch dabei.
Ja. Muss nicht so sein, aber ich würde davon ausgehen.
So ein Mix zwischen Harunir, Troll und Elf, sowas in die Richtung wahrscheinlich, ja.
Genau, und jetzt ist Venks, ich würde es gar nicht, und Elun ist irgendwie mit der Erschaffung der Naru, hat die zu tun. Da gibt es entweder Legion, die Quest, wo es direkt heißt, Khadgar sagt, yo, ich habe gelesen, Elun hat die Naru erschaffen. Oder Chroniken Band 4, wo steht, dass die Erschaffung der Naru mit Elune in einer himmlischen Verbindung steht. Mhm. Was auch immer das genau bedeuten soll. Und wenn jetzt Salatas ein Naru ist, gibt es eine Verbindung zu Elune. Mhm. Und es kann sein, dass sie entweder ein Kind von Elune ist, weil sie ja Naru ist und deswegen Elune gefallen will, oder dass sie denkt, dass sie das sein muss, um an die Weltenseele zu kommen, mhm. so wie der Kerkermas sich dachte, dass er Anduin braucht, um zu Kyrestia zu kommen, dass das was damit zu tun hat.
Ja, kann sein. Ich meine, gut, sie sagt ja auch, als wir ihr den Körper geben, in so einem Körper war ich schon lange nicht mehr. Das heißt, sie hat wohl dann mehrere. Aber das ist trotzdem die Frage, warum nimmt sie einen anderen Körper an? Warum ist sie nicht der Kristall? Braucht sie wieder einen Kristall? Warum ist sie darüber hinaus?
Der Gedanke ist vielleicht irgendwie, dass Elune sie akzeptiert oder Azoth sie akzeptiert, weil sie sonst vielleicht nicht hinkäme.
Ja, sehe ich nicht so. Also kann ich wirklich nicht so sehen gerade at this moment. Aber irgendwas in die Richtung wird es höchstwahrscheinlich sein, weil ich fühle noch nichts, wo ich sage, boah, ja, ey, das ist es so. Ich sehe, sie also ist ein Naru. Bin ich bei, ja, aber
also der ganz platte Grund, ne, also das ist jetzt nicht in der Lore, ne, sondern ja. Eine sexy Elfe kommt ganz gut an und jetzt, wenn wir jetzt nicht auf diesen Sache münzen wollen, du kannst in ein Gesicht, ne, weil Elfen haben ein Gesicht, kannst du Emotionen packen und so. Wäre Xalatas die ganze Zeit irgendwie so ein komisches Kristall-Naru-Wesen gewesen? Ja,
voll.
Hätte das nicht funktioniert.
Du kriegst die Bindung auch gar nicht so. Du kriegst einfach nicht diese Bindung, Hero-Bindung und sowas alles. Das kriegst du nicht. Ja, wie gesagt, also ich gehe stark davon aus, weil es auch gerade nochmal ein Chat steht. Das ist ja unser Gedanke, dass ein Teil von Azeroth ist. Also die Charts, die weggeflogen sind Naru. Aus Azeroth stammen die Naru, ob hell oder dunkel. Und der Main Naru auf der Dunkelseite oder einer der ist wahrscheinlich Xalatas, die sich halt auch noch mal weiterentwickelt hat zu.
Ja, weißt du eigentlich, wie gut das passt, was du eingangs gesagt hast mit Amantul hat irgendwie dafür gesorgt, dass diese Kristalle durch die Gegend fliegen? Weil, wenn
die. Hab ich gesagt, dass Amantul dazu gesorgt hat? Ich habe da gesagt, der hat den Boden kaputt gemacht und deswegen ist dieses, was in dem See gefangen war, das schwarze Blut, ja, das Lebenselixier, was ich ja letztes Mal schon gesagt habe im Vergleich mit StarCraft mit den Zerg, ne, dass sie dieses Zeug, dieses Glibber-Zeug brauchen, um darauf zu bauen. Oder eben die Geißel in Warcraft 3, dieses Zeug, dass sie darauf bauen können, okay? Das hat Amantul durch sein Tun auf Azeroth verteilt. Und deswegen mussten sie Azeroth drüber zimmern. Weil sie halt überall schwarze Imperium und dann halt immer wieder so Ausbrüche dieses schwarzen Blut hatten. Das schwarze Blut ist actually gar nicht Teil von irgendeinem alten Gott gerade eben. Was wir ja immer wieder denken und in Arschkeit, oh, da muss irgendwo ein alter Gott sein, weil das ist noch schwarzes Blut von dem. Das ist diese Grundsubstanz der Lehre, die sie braucht, um auf Planeten quasi zu bauen, zu leben, zu überleben. Und darauf war das Black Empire entstanden. Und durch diesen Ausbruch des Sees, keine Ahnung, wie er es gemacht hat, lass es auch, dass da drin Yashara von mir aus gebadet ist. Also der war in diesem See von mir aus in der Mitte drin, umgeben von dieser Flüssigkeit. Aber dadurch, dass er es rausgezogen hat, ist es halt überall, oder was heißt überall, aber mainly auf diesem Planeten, der vorher irgendwie anders hieß, verteilt. Und die haben halt die einzige, deswegen haben wir auch überall so Eindämmungssachen. Nee. Na, erinnere dich mal dran, du hast, wie viele Eindämmungsgeräte wir von den Titanen haben. Sie haben immer versucht, alles Mögliche einzudämmen. Wahrscheinlich auch das schwarze Blut. Und dann blieb keine Wahl. Wir machen einen Kern unten rum, dass das schwarze Blut nicht durchsickern kann bis zu ihrer Seele. Aber obendrauf müssen wir was Neues zimmern.
Ja, boah, das wäre auch wild, wenn das so eine Grundsubstanz ist, die schon immer da war, dann wäre das quasi das Azerit gewesen. Also so sehen wir ja Azerit normalerweise. Ja, ne? Azerit sehen wir ja auch als so ein Grundbaustein oder Grundstoff.
Vielleicht eine Extrahierung davon oder sowas? Und ja. weil die Frage ist, und nur um das nochmal ausführlich zu erklären, weil ich sehe gerade nochmal die Frage, da müsst ihr Adal und so, wer wissen, wer das ist. Nein, ich kenne auch nicht Markus Söder. Ich kenne ihn nicht. Ich meine, ich bin froh darüber. Ich bin glücklich. Der wohnt in der gleichen Stadt wie ich. Aber ich
kenne weiß nicht, ob die so das alles wissen. Ne?
Das genau, das ist kein Hive-Mind. So.
Wenn, entweder es ist ein Hive-Mind oder...
Ja, glaube ich nicht.
Und man weiß halt nicht immer seinen eigenen Ursprung. So, das ist... vor allem, wir wissen nicht genau, wie diese Shards entstanden sind. So, keine Ahnung, es ist irgendeine Katastrophe passiert und Arzort explodiert und es stehen Kristallsplitter, die fliegen durchs Universum und irgendwann regt sich darin so nach und denkt sich so, huch, ich existiere ja auf einmal. Genau. Wo bin ich, wo komme ich her, keine Ahnung. Und dann sammeln die sich und dann merken, gründen die, merken die so, oh, du bist ja genauso wie ich und dann gründen die irgendwie ihr Naru-Empire. Aber wo die waren ja auch nicht dabei, genauso wie die Titanen nicht dabei waren. Wahrscheinlich so, nicht dabei waren.
So kann ich mir das auch gut vorstellen, dass halt wirklich die Naru untereinander einfach beim Aufschlagen eher das erst erwacht sind quasi. Ne, die ganze Zeit so eine Art Kryostase während des Flugs und wenn sie dann irgendwo aufschlagen, bumm, erwacht. Und das passt halt einfach genau zu dem, die Lehre hat damals die alten Götter in das Universum geschleudert. Vielleicht war das die Antwort darauf.
Boah. Ich suche halt immer die Verbindung zu Illun.
Ja.
Weil Illun muss hier irgendwie drin sein.
Auf jeden Fall, allein wegen dem Leben.
Ja, und es könnte halt die primitivste und einfachste Lösung, damit erschlägst du alles, ist zu sagen, Illun ist Azeroth.
Ja. Ja.
Ja. Das ist so immer.
Das, wenn es so wäre, easy. Dann würde alles passen.
Ja.
Dann
würde jedes Puzzleteil passen. Meinetwegen mit diesem Twist, ne, meinetwegen mit diesem Twist, den ich schon öfters gebracht habe, dass Illun einfach Azeroths alter Ego ist, solange sie träumt.
So. Ja, genau, dass es quasi eine Art Symbiose ist. Die, von mir aus, lass sie ja nicht nur zwei Seelen in sich haben, also so Zwilling, sondern Drilling in sich auf einmal. Das Leben halt auch eins davon ist. Und das würde dann auch vielleicht den Urnamen von Azeroth erklären, weil sie heißt ja eigentlich nicht Azeroth, nur wir nennen sie ja Azeroth. Das wissen wir.
Wir wissen gar nicht, ob sie einen Namen hat, ne? Also, das ist eher so.
Das sowieso, ob sie selbst jetzt einen Namen hat, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall hat der Planet vorher einen anderen Namen gehabt, vor Azeroth.
Bevor ja, die alten Götter hatten auf jeden Fall einen anderen Namen. So, das wissen wir, ja.
Und das ist halt das Krasse daran. Ich sag auch, Illun gehört dazu, allein, wie gesagt, Leben, Harunir und Nachtelfen und irwische Bäume, die Verbindungen sind einfach so krass und krank. Und dann wiederum die Aussage von Khadgar eben, dass die Mutter der Naru ist, passt dann auch wieder genau da rein. Und ich sag mal so, die Lehre könnte ja die alten Götter geschickt haben als eine Art Unterstützung. Sie haben gemerkt, Azeroth ist so. Also die leeren Naru haben es geschafft, außerhalb sich zu etablieren mit irgendetwas anderem, größerem, Dimensius, was weiß ich. Und können aber halt nicht übertreten, was wir ja wissen, was normal ist. Aber sie wollen irgendwie unterstützen. Die Frage ist, wie spinnt man da diese Beziehung? Haben die leeren Naru es geschafft, halt hinter des Seins, hinter des Realen?
Es gibt, finde ich, eine Lösung, aber die ist auch wieder sehr weitgreifend. Hat was damit zu tun, warum die Shadowlands heißen. Dass ursprünglich das Sterben von Sachen, Sterblichen, von Sachen im Universum, damit verbunden ist, dass sie aufgehört haben zu existieren in diesem Sinne, sondern zur Leere übergegangen sind. Das ist dann der Friedhof des Seins. Und damit ist Ende. Es gibt kein Nachleben, ausgeschmückt mit ganz vielen, je nachdem, was du bist oder so, sondern es ist einfach zappen, du hast die Leere für die Shadowlands.
Das nehme ich, ja.
Genau, ja, so.
Das nehme ich.
Und die Titanen haben dann diesen komischen Zyklus drum gebaut, weil die das irgendwie schicker fanden und die wollten nicht, dass irgendwie alles in die Entropie stürzt auf Dauer.
Ja. Ja, weil irgendwann wäre die Entropie sonst größer.
Genau, und die ersten Naru, die aus irgendwelchen Gründen ihre Entropie maximiert haben, die sind in diesen Zustand übergegangen. Aber aus irgendeinem Grund ist es bei ihnen anders gewesen. So, alle anderen Wesen, die sind einfach verpufft, aber die sind dann irgendwie, haben sich dann so gesammelt, die waren dann da in der Leere, in den ursprünglichen Shadowlands, und haben gemerkt, okay, wir sind in so einem komischen Zustand und wir können noch was machen. Und da dann irgendwie dieser Demensius irgendwie auf einmal eine Rolle spielen. Ja,
vielleicht haben die den beschworen. Und so. Ne, vielleicht haben die aus den Überresten von dem Zeug, was da so halt alles rübergewandert ist, haben sie alles zusammengepackt und daraus eine Masse geformt. Und das ist Demensius. Mhm. Ja, klingt in sich eigentlich recht gut. Ich will also gar
es,
nicht so
es weit. Es gibt übrigens noch mehr als dieses von wegen die Shadowlands heißt eine Shadowlands. Ne? Wenn man jetzt War Within spielt, ganz aktuelle Lore, und du hast mit irgendwelchen Schattenwesen zu tun. Und ich meine jetzt wirklich Schattenwesen. Ich meine nicht irgendwie irdene Skadür oder sowas, sondern ich meine diese Leerwandler-ähnlichen Wesen und so weiter, die Xalatas dann da teilweise um sich hat oder irgendwelche leeren Blobs und so weiter. Und dann guckst du dir mal genau an, welche Fähigkeiten die verwenden. Dann benutzen die manchmal so Sachen wie leeren Blitz oder so, aber die benutzen auch super oft so Sachen wie Todesstrahl und Todeserweckung und alle Sachen mit Tod, mit Todesmagie. Und das ist strange.
Leere ist sehr stark mit Tod, ja. Das ist halt, warum, ja, das ist, weil der Tod da mit drin hockt auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt mehr und mehr, ne, Schattenflamme, heiliges Feuer. Wir haben ja mehr und mehr diese Übergänge, dass sich das so ein bisschen paart miteinander.
Ja, ja, aber die, ich sag mal, viele Magier scheitern ja daran, dass sie am monophasische, wie war das bei den Arati? Da gibt's ja dieses Buch, dass sie zurückgehalten werden, wenn sie in monophasischen Räumen denken oder so ähnlich.
Ja, sondern aber
dass die wahre Natur des Kosmos in diesen Kombinationen liegt.
Das könnte übrigens auch erklären, warum am Anfang die Leere und die Elementare sich bekämpft haben. Die Elementare gelten für das, würde ich zum Licht zählen. Also zum Ur. Das ist sein. Elementare ist entstanden aus Licht, aus Urnaturalem. Aber irgendwo im ganz Äußersten würde ich sie zum Licht zählen. Und die kämpfen halt gegen die Leere, ganz normal so, auf dem Planeten. Das ist ein Für und Wider. Das würde ich schon so sehen. Ne, aus unten heraus, aus der Erde heraus, kommen die Elementare und die Jaradin, die eben das bekämpfen. Und von oben kommt die Leere, die nach unten dringen will.
Mhm. Ich weiß immer nicht, wie ich die also das Licht ist für mich sehr schwierig zu fassen, weil Licht ist ja eigentlich was Immaterielles, ne? Also das ist ja nicht, das kannst du normalerweise nicht anfassen. Außer wir machen so Quatsch wie Kristalle oder so, die halt mit Licht zu tun haben, weil der Gedanke ist irgendwie, so Kristalle, die können halt Licht irgendwie brechen oder sie können halt das Licht so auffächern, wie halt ein Prisma zum Beispiel. Und dass du darüber halt die Verbindung machst. Aber es ist immer sehr schwierig, finde ich, zu sagen, ja, das Licht hat irgendwie was mit diesem materiellen Universum direkt zu tun. Ich finde immer, da fehlt irgendwie was, weißt du?
Es ist der Spender.
Nur das Licht allein ist es nicht.
Nein, nein, nur das Licht allein ist es nicht. Es ist der Spender. Sag mal, wir haben einen Planeten, Azor oder wie auch immer der heißt. Da das Licht da drauf fällt,
kann wieder die Bibel die zitieren, Erde, ne?
Ja, ich zitiere mir die. Hör mal.
Also die Genesis ist ja, im Prinzip erstmal, Gott schwebte über dem Wasser, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat. Das heißt, Wasser war schon mal da. und dann erschafft er ja die Erde. Und wenn er damit fertig ist, dann macht er erst das Licht.
Was ist, wenn das Licht einfach Sachen aus der Leere korrumpiert hat und zum Licht rübergeholt hat? Sozusagen. Also ja, ich bin dabei, wenn du sagst, dass das Licht nicht wirklich etwas Materielles entstanden hat, aber umgekehrt hat, gereinigt hat, geläutert hat.
Pass auf, ich mach's mal anders. Vielleicht kriegen wir das dann so zusammen irgendwie. Das Licht bezieht doch, vielleicht widersprichst du mir auch einfach, bezieht doch seine Stärke aus dem Glauben ihrer Anhänger.
Nein.
Das so?
Nein, glaube ich nicht.
Warum will dann das Licht, das zum Beispiel, also dann die direkte Frage, warum hat Merelda, also die Priesterin im Königreich Arathor, warum hat die dann diese Vision von diesem fünf Naru bekommen, dass sie eine Kirche gründen soll, dass alle an das Licht glauben?
Weil sie eine Armee brauchen. Ja, auf jeden Fall. Um die Leere und alles Mögliche wegzudönern, aber
Aber wir haben auch zum Beispiel, selbst auf einem anderen Planeten mit den Eredar, hast du diese religiösen Strukturen und so.
Ja,
oder das Licht, das wollen.
Ja klar, auch Jurel. Du hast natürlich immer auch die Scharlachroten. Du hast natürlich immer deinen Fanatismus, der bei der Lehre ist, der halt überall ist, aber im Grunde.
Aber bei dem Licht, finde ich, hat das immer so, also beim Licht hat das jedes Mal, egal wo, glaube ich, immer diesen religiösen Charakter. Das finde ich, hast du ja, nicht gut, bei unbedingt. Der
Lehre,
beim Chaos zum Beispiel hast du es nicht.
Nein, unbedingt. Beim Chaos nicht. Ich würde es nur bei der Lehre. Ordnung
auch nicht.
Bei der beim Lehre Tod
auch du's. Nicht. Ja.
Licht und
du
Lehre.
Also, erstmal so Kultcharakter, so, das gibt's schon, auch sowohl beim Chaos als auch beim Tod, aber nicht dieses Religiöse. Das ist halt. Und da denke ich mir halt, dass die da irgendwie die Kraft draus ziehen. Aber wenn das so wäre, na, du sagst, ist nicht so, dann wird das ja voraussetzen, dass es Gläubige geben muss. Das heißt, das Licht kann nicht von Anfang an so krass genau. gewesen sein.
Und deswegen sage ich auch, das ist von sich aus schon eine krasse Sache. Klar, sie versuchen, wie auch die Lehre es mit Cho'Gall zum Beispiel versucht hat, mit Todesschwinge versucht hat und. Sie versuchen sich ihre Anhänger und Streiter zu holen, um irdisch gesehen die Übermacht zu haben. Das Problem ist an dem Licht oder an der Lehre, sie sind eine starke Macht und Kraft in dem Ding, wo sie sind. Aber auf dem Planeten können die nichts reißen, wenn die da niemanden Materielles besitzen. Die brauchen, vielleicht müssen, wollen sie auch gar nicht das alles beherrschen, sondern die spielen Schach gegeneinander. Sind gute Strategen.
Das ist eine sehr gute Frage, die du da indirekt gestellt hast. Was will das Licht?
Ja. Will das alles beherrschen und alles Licht sein? Klar, wenn man jetzt von 1-2 Nahru ausgeht, Jurel, bla bla bla, gibt's ein paar Extremisten, die komplett durchdrehen. Ja, mein Gott. Aber was will das große Licht, das oberste, das will es, dass alles von Licht besetzt ist? Oder wie gesagt, sitzen Oberlicht und Oberlehre da am Schachbrett, zocken eine Runde Schach oder spielen eine Runde Command & Conquer? Weißt du so?
Ja. Also wir wissen, dass das Licht gegen Chaos gekämpft hat. Wir wissen, dass das Licht in der Leere ein Problem sieht.
Hat das Licht dagegen gekämpft? Oder war das auch einfach nur Armeen des Lichts, wie der Scharlachrote Kreuzzug oder ein paar Narus oder so ein Scheiß?
Ja gut, ist Armee
würdest des du, Lichts. Warte mal, würdest du sagen, die Armee des Lichts, da wo jetzt Tyralion und so war, würdest du sagen, sie ist direkt unterstellt vom Licht, Oberste? Als wenn es, sagen wir mal, quasi die Hüter von den Titanen wären. Würdest du sagen, das ist so?
Also aktuell ist es von allem, was wir natürlich, ich muss das anders aufrollen. Ich kann nicht Ja und Nein sagen auf diese Frage. Weil von dem, was wir aktuell kennen, ja. Von dem, was wir aktuell kennen, wissen, wir kennen nichts Höheres als die Nahru.
Das ist das Problem.
Und genau. Es gibt Hinweise darauf, dass es was Höheres geben könnte. Es gibt den Nahru in Revendreth, der von den Hütern des Lichts spricht. Von dem er seine Befehle bekommt. Das könnten die Titanen sein im Übrigen.
Könnte,
ja. Es könnte aber auch Elun sein, es könnte Azoth sein, es könnte was ganz was anderes sein, es könnten diese Archonen sein, der einer der ehemaligen Blizzard-Mitarbeiter auf dieser Skizze da hatte. Es könnte sogar sein, dass wir hier ein Fraktal haben. Das halte ich so, je länger ich jetzt auch, wenn ich jetzt rückblicke darauf, was wir bisher besprochen haben, halte ich das sogar für gar nicht so unwahrscheinlich. Das Fraktal wäre, die Scharlachroten, die wissen gar nicht so ganz genau, was die Nahru wollen, genauso wie die Arati, die tun einfach mal, was sie denken, was die Nahru wollen.
Wie und die es Nahru bei vielen Religionen und so ist, ja.
Genau, und die Nahru sind das Gleiche, nur eine Ebene höher. Die Nahru machen so einfach so ein bisschen, was sie denken, was das Licht will.
Naja, gut.
Ob das Licht überhaupt personifiziert, das ist so eine Frage für sich jetzt.
Der Point ist ja auch, jetzt mal im Ernst, die Interpretation von der Religion ist ja auch mal so eine Sache. Guck mal, die christliche Demokratische Union denkt auch, die tut christliche Dinge und dabei scheißt die auf den Glauben wie auf nichts anderes. So schimpfen tun die sich aber trotzdem, weißt du, was ich meine? Also, es kann natürlich auch so sein, dass sie einfach in diese Richtung gehen und einfach denken, ja, das ist unsere Auslegungssache.
Wie der Podcast einfach mittlerweile seit mehreren Folgen immer so ganz unterschwellig gegen CDU, CSU schießt.
Aber gegen die kann ich halt auch jedes Mal schießen. Es tut mir leid, Mann. So, ich meine, ich könnte gegen andere noch viel mehr schießen, aber gegen die ist halt gut. Das bietet sich halt an, die machen sich halt so.
Aber ja. Du kannst natürlich unterschiedliche Interpretationen dieses Glaubens haben. Was hier halt sehr interessant ist, der Unterschied zu unserem normalen, echten Leben als Menschen, ist ja, dass im WoW-Kosmos du halt evident hast, dass es sowas wie Gottheiten oder Magie und so auch wirklich gibt.
Ja, freilich.
Genau, das heißt, nur, das ist genauso wie, zum Beispiel die ganzen Irdinnen, ne? Die glauben ja auch die ganze Zeit, dass das, was sie tun, das ist, was die Titanen wollen.
Kannst du sogar noch höher gehen.
Ist das wirklich, was die Titanen wollen?
Du kannst ja sogar noch höher gehen, guck dir Tür an. Tür sagt ja auch, ich weiß nicht genau, was die genau wollen, ob das alles so gut ist für Azeroth, ob das wirklich so in dem positivsten Sinne für Azeroth ist.
Oder Algalon, der sagt das auch, wenn du gegen Algalon kämpfst, trotz der Kalkül der Titanen, ihrer unfehlbaren Logik und so weiter, habt ihr mir auf die Schnauze gehauen und eigentlich kann ich mir das nicht erklären.
Deswegen, also, ich glaube schon, dass das so eine Richtung haben kann, dass das. Dass das nur eine Interpretation der gewissen Naru ist. Und deswegen hast du da auch manche Extreme. Xera, die eine Hardlinerin war, die einfach komplett brutal war, was das anging. Und dann hattest du aber auch einen kompletten Anders herum. Überleg dir mal bitte den Naru aus dem Sonnenbrunnen, wie unendlich gutmütig der war, selbst nachdem er ausgesaugt wurde von den Blutelfen, dann umgeballert wurde von Arthas, dann wieder gereinigt wurde und trotzdem noch geholfen hat. Weißt du, also es gibt halt beide Seiten. Schwarz-Grau ist nicht, schwarz-weiß.
Aber das wäre, also jetzt, wenn du das so sagst, dann könnte das mit Xera auch die Geschichte sein. Wir haben ja auch häufig schon diese Mutter-Nahrung-Ding. Dass sie ja der Mutter-Naru ist, also irgendwo, oder der Prime-Naru. Genau. Könnte das so sein, dass sie das, also.
Dass sie sagt, dass sie
es ist. Ganz wild, sie dachte nur, dass sie es ist, genau. Sie ist ein Naru wie jeder andere und hat sich gedacht, ach, übrigens, ihr anderen Narus, ich bin übrigens der Prime-Naru, ihr stammt alle von mir ab. Und die so, puh, wir wissen, ach so, ja, gut, dann.
Ja, vielleicht. Wie
Amantur sich auch einfach selbst zum Chef gemacht hat.
Ja, genau.
Und es muss ja gar nicht der Chef sein müsste.
Es muss ja nicht mal sein, dass das so ist, sondern Wächter. Sie haben, also die Ur-Naru waren irgendwo unterwegs und haben gemerkt, scheiße, wir kommen gegen das hier nicht an gerade eben. Wir müssen eine von uns stärken, damit die richtig Gas geben kann, so, damit die einfach alles weglöten kann. Also haben sich 5 Naru, sagen wir mal, geopfert, ihre Macht in Xera reingepumpt, wie ein Wächter. Und Xera ist halt eben ein bisschen bigger geworden als alle anderen. Könnte auch ein Adal erklären. Xera
hat ja auch diese fünf Runen über sich. Ne?
Ja, vielleicht in sich aufgezogen.
Könnte damit zu tun haben auch,
Aber dann jetzt mal im Ernst, ne? Dann sprechen wir jetzt doof darüber. Wurde sie von Illidan überrascht oder warum konnte der sie so einfach kurz mal eben aus dem Leben radieren? Weil dann will ich Illidan mal kurz anrufen, da er sich mal kurz mit Xanatos zusammensetzt und auch da mal kurz Laser anschmeißt.
Ich glaube, es ist diese Arroganz und Ignoranz in einem. Xera hat seit tausenden von Jahren Anhänger um sich gehabt, die ihr bereitwillig gefolgt sind. Und sie dachte, Illidan hat gelitten. Er hat gelitten.
Ja, wieso?
Sie dachte, Illidan nimmt das Geschenk in Anführungsstrichen an. Und sie hat sich einfach geirrt.
Ja, vor allem, und in diesem Moment war sie vielleicht schutzlos, weil sie ihre Energie ihm gegeben hat und er konnte dadurch doppelt löten, weiß ich nicht. Kann natürlich sein,
dass er das gar nicht gesehen oder erwartet, dass Illidan sagt, nö, ich brezel dir jetzt voll in die Fresse.
Übrigens, goldene Augen.
Aus dem Nichts aus seiner
Sicht. Genau, übrigens, goldene Augen, Illidan, freier Wille. Den ziehe ich halt auch. Haben wir glaube ich, schon mal drüber geredet. Wenn nicht, Illidan hat halt goldene Augen, ist quasi nah an der Seele. Vielleicht ist, wenn wir so jetzt von dem Mystischen natürlich ausgehen, kommen vielleicht all unsere Seelen, die wir auf Azeroth sind, aus Azeroths Mitte quasi. Die fliegen dann in unseren Körper. Ähnlich wie so Seraph Mortis, ne? Körper werden geformt, Seele fliegt rein, fertig. Und Illidans Seele ist halt eine Seele, die wirklich aus dem Kern stammt vielleicht. Deswegen goldene Augen, vielleicht auch wir, ne, als Spieler. Deswegen auch Schlundgänger, bla bla bla, weil wir ganz nah aus dem Innersten stammen. Und das ist halt auch ein Illidan. Deswegen ist der so, ja, super brutal.
Der Illidan ist eine sehr, sehr starke Verkörperung des freien Willens. Es gibt übrigens noch eine. Eine, die gern unterschlagen wird, nämlich sie. Ashara.
Der, ja. Das stimmt.
Ashara hat auch goldene Augen.
Und nicht nur, dass sie goldene Augen hat, sie ist die quasi, die Elun gesagt hat, was willst du von mir? Elun, wer bist du? Ich bin schöner.
Und die auch mit Anzoff einen Deal hat, ohne sich wirklich versklaven zu lassen.
Ja.
Ashara ist, glaube ich, auch krass vom freien Willen gelenkt. Das ja. muss nicht was Gutes sein in ihrem Sinne. Auch bei Illy da nicht. Ich glaube, beide Charaktere könnten mal bewusster, mal unbewusster, keine Ahnung. Da weiß ich immer nicht, wie smart schätze ich Chris Metzen und Co. wirklich ein. Aber sie könnten mal bewusster, mal unbewusster aufzeigen wollen, was das Dilemma mit dem Thema freier Wille ist. Weil das wird ja, ist auch ein typisch religiöses Thema so. Mhm. Warum lässt Gott Leid in der Welt zu? Wegen freier Wille. Leibniz hat ja darauf geantwortet, die beste Welt, in der wir leben können, weil ansonsten wären wir versklavt und hätten keinen freien Willen. Weil wenn man sich immer jemand einmischen würde, jedes Mal, wenn wir irgendwie Unfug treiben, dann können wir schnell gar nichts mehr machen, weil wir gar nicht so toll sind, wie wir häufig denken. Ja. Und das sollen vielleicht auch diese beiden Charaktere verkörpern. Gerade so Illy da, ne, der immer wieder so denkt, oh, ich muss die Welt retten, und dann macht der auch Teil, der macht dann, der kommt was Gutes häufig bei raus, aber er geht dann auch teilweise sehr weit. Und Ashara ist komplett in die Hose gegangen, könnte man sagen. Vielleicht kriegt sie irgendwann wieder die Kurve, aber sie hat halt ihr Volk in den Untergang geführt. So, ne?
Weil gerade steht, da müsste ja Xenarius auch nicht ihr Folgen um freien Wille sein. Nein, kann ja auch sein, dass er durch seinen freien Willen trotzdem an sie glaubt. Und zwar richtig, dass er von Mutter Azeroth extremst überzeugt ist und sagt, ja, das ist schon das Richtige. Das ist schon das Ultimo hier.
Xenarius ist auch so... Xenarius ist... So ein.
Ja.
Ich glaube, einer der Gründe, warum Szenarios so wenig vorkommt, obwohl er so mächtig ist, ist, dass Blizzard selbst nicht mehr weiß, wie die mit diesem Charakter umgehen
sollen. Ja, ja, ist so. Ist so. Ganz schlimm. Szenarios ist etwas, was ganz schlimm ist. Genau wie Malfurion. Deswegen haben sie ihn jetzt auch in Gärtnerarbeit Rente geschickt. So. Ja. Und ich glaube, also deswegen
auch. Er ist auch ein direkter Sohn von Elune.
Ja.
Szenarios. Das ist so heftig, weil das ist das Nächste, was wir haben an Elune. Überhaupt in der
Gesamtlohnung.
Alles
so
andere
sein.
Ist Vermutung.
Ich denke, sie wollten Szenarios ähnlich wie Jesus machen. Also sie wollten Szenarios ist Jesus. Das war ganz klar so. Aber sie werden diesen Jesus-Charakter nicht los, so richtig. Und der geht nicht auf. Der wird halt nicht aufgehen, weil der war genagelt und dann haben sie ihn ja wiedergebracht, weil einer sich dachte, ey, ist cool, lass mal Szenarios wiederbringen. Das war so goddamn dumm. Genau wie Khadgar wiederzubringen, war einfach so dumm.
Sie könnten halt diese Lore-Theorie aufgreifen, die ewig alt ist, dass tatsächlich Szenarios der Sohn von Ysera und Malorn ist. Und dass Malorn erzählt hat, nee, hier, ich hab mit Elune und so, weil das Ysera nicht durfte. Ysera soll auf den Smaragdgrüntraum aufpassen und nicht mit den wilden Göttern poppen.
Entweder so oder aber. Ja. Was ich noch sehen würde, um das Ganze ein bisschen mächtiger dazu lassen, weil Szenarios, wissen wir schon, ist unglaublich mächtig. Der ist wirklich, der hat schon wirklich Power unterm Arsch. Lass es doch einfach sein, er ist ein Sohn von Eona.
Mhm.
In Form, also sie wusste damals nicht, weil Eona natürlich als die Behüterin des Lebens und sowas interagierte. Deswegen wusste Malorn einfach nicht und hat es als Elune interpretiert.
Mhm.
Das könnte man auch noch nehmen. Würde auch die Mächtigkeit erzählen. So, Eona.
Dann könnte man drehen, dass Szenarios ein bisschen wie ein Nachtelfe aussieht, weil Eona wieder in Liebe zu Elune Szenarios gestaltet hat wie ein Elf.
Und jetzt gehen wir weiter. Und das war dann die Geburtsstunde der Armee, die auf die Wurzeln aufpassen soll. Mhm. Also quasi wirklich Geburtsstunde.
Das ist interessant. Also in den Chroniken, ich glaube, wir haben das aus den Chroniken gelernt. Boah, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja. Das Szenarios, als er auf Azeroth war, hat er ja versucht, ein Volk zu finden, das er unterrichten kann in den Lehren des Lebens und der Naturmagie. Und dann hat er, bevor er die Elfen unterrichtet hat, hat er ja die Yaungol zu den Tauren unterrichtet.
Mhm. Wer weiß, also, ob der nicht die Harunir unterrichtet hat. Wir erinnern uns an.
Dass da noch ein Volk bei war.
Wir erinnern uns an die Harunir, dass sie einen. Ich habe letztens noch mal das Wort rausgesucht gehabt. Weißt du noch, 3-4 Lorewalker, wo ich dieses Wort nicht mehr. Über diese Behausung, wo sie da gesprochen haben. Ich hab's heute schon wieder vergessen. Lichtung, genau, Lichtung hatten sie es genannt. Also das Heim, wo sie sind, nennen sie eine Lichtung, glaube ich. Irgendwie sowas war das. So. Wir wissen, da ist der Kreis der Ältesten und sie haben ihre Tugenden und ihre Pfade. Das heißt wahrscheinlich schon irgendwas ist passiert. Vielleicht sind die auch dieses erste Volk. Ich meine, wenn die wirklich auf der Oberfläche lesen, Wiege, genau, Wiege war das. Wenn sie wirklich, wenn sie wirklich dort leben, also auf der Oberfläche, die das Black Empire damals geschaffen hat, quasi, also, oder dieser Urplanet, ne, wo Black Empire drauf war. Sagen wir mal, sie haben da irgendwo gelebt, ohne großartig Probleme mit dem Black Empire gehabt zu haben, oder waren halt von dem vielleicht durch irgendeinen Schutz isoliert. Deswegen sagen sie auch, ey, wir dürfen hier nicht rausgehen, ne, ey, gehst du vor die Tür, ist scheiße. So, das ist ja anscheinend eh den ihr Grundprinzip. Ne, man darf nicht vor die Haustür gehen, ist wie so Schlümpfe, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf sagt die ganze Zeit, na, 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 ihr dürft nicht darüber, so, ne? Und ein paar haben es ja jetzt doch gemacht. Und
so viel, so.
Wenn man davon ausgeht, sie sind da und haben dieses, dann könnte Szenarios noch bevor Azeroth draufgezimmert wurde, mit denen das gemacht haben. Das wäre wild, alt. Lebt Szenarios so lang?
Szenarios ist sehr, sehr alt. Ja. Ich glaube, der ist aber unsterblich, lore-technisch gesehen, aber ich weiß nicht, seit wann er lebt.
Jetzt mal anders. Wenn wir wirklich sagen, Azeroth wurde draufgezimmert, wann ist das passiert? Ist das die Zerschlagung? Nein, kann ja nicht. Nein. Ist das der Moment, wo Yashara raus... Ich hab das vertauscht. Ist das der Moment, wo Yashara rausgerissen wurde?
Ja, beziehungsweise Illuna hier, beziehungsweise ist das Gleiche.
Maybe, eventuell, sowas in der Art, ja, genau. Was ist, wenn Illuna 4 wirklich da in der Mitte war? Der gesetzte Baum von Eona. Und sie wollte das Leben geben und das schwarze Blut ist dann aus dem Baum gekommen.
Nochmal, ich muss das nochmal verarbeiten.
Eona hat den Zweig von Elunathir gepflanzt. Wir hatten noch die Grundform von Azeroth, ohne das draufgezimmerte. Black Empire war drauf, weil Eona dachte sich, okay, wir machen es anders, ich steck da einen Baum rein und Elun wird den Planeten schon reinigen. Okay. Hat nicht geklappt. Sondern das schwarze Blut hat diesen Baum übermannt. Und deswegen hat Amanthul ihn rausgerissen. Weil aus diesem Baum sich Yashara gebildet hat.
Ja.
Geil.
Ja. Also finde ich.
Und damit erklären wir endlich nach so vielen Jahren den Verfall.
Ja, also das sehe ich auf jeden Fall so oder so ähnlich, wie du das auf jeden Fall beschrieben hast. Es könnte auch sein, dass also entweder hat Amanthul Yashara rausgerissen, weil er gesehen hat, dass das mit dem Baum nicht funktioniert hat, oder er wusste gar nicht, dass er Yashara rausreißt. Ich habe das in meinem Video Ursprung der alten Götter so ein bisschen auch thematisiert, dass es sein könnte, dass dieser Albtraumtumor, dieser Tumor, der Yashara darstellt, im Baum gewesen ist und das vor Amanthuls Blicken verborgen, weil er reißt einmal den Baum raus, da war halt auch Yashara drin, war aber seine Intention, war halt, ist halt passiert.
Und darauf gehen wir mal, das ist geil. Gehen wir mal darauf zurück. Warum war dieser Tumor, dieser Parasit, vielleicht Parasit passt dann, glaube ich, ganz gut, Baumparasit. Ja, warum war dieser Parasit in diesem Zweig, den Eona hatte, um ihn dort reinzustecken? Also den hat sie von Elun. Wurde Elun quasi vielleicht so ein bisschen schon verarscht, wie damals Sargeras Medivh Egwene verarscht hat? So in dem Sinne? Ist ja quasi Analogie. Circuits in Circuits, Kreise in Kreise. Wir kennen Blizzard, die machen immer den gleichen Scheiß.
Weißt du, dass Yasha rasch richtig verrückt ist, wenn du Yashara mal ein bisschen anders betrachtest. Es gibt ja so ein paar Bilder von Yashara, ne? In WoW ganz, ganz wenige. Ja. Aber es gibt Bilder an WoW, zum Beispiel Dunkelmond Yarmak, sehr abstrahiert, aber gibt es. Es gibt so eine Gesteinstafel, ein Relief. Ich habe jetzt erstmal, aber ich finde jetzt vor allem gerade Hearthstone-Art und ich benutze mal die, weil die ist ein bisschen hübscher. Ja. Und da kommt das Gleiche durch. Das ist ein Bild von Yasha. Das ist so das Bekannteste.
Ein Wurm.
Genau, ein Wurm. Oder welches Addon hat sich mit Yashara am meisten beschäftigt? Mist of Pandaria.
Ja.
Was gibt es auf Mist of Pandaria für tolle Wesen? Die Wolkenschlangen.
Ja.
Und jetzt gucken wir uns mal Yasharash an und fragen uns.
Voll, auch Naga, alles. Du hast ziemlich viel da drin. Ist so Wolkenschlange, Drachenschlange. Aber ja, das Yashara ist ganz klar vom japanischen und asiatischen.
Es gibt aber noch mehr. Guck dir mal die Hörner an und so weiter.
Ja.
Und jetzt die Wolkenschlange. Und es gibt ja auch Drachenschlangen.
Ja.
Und Drachen haben in WoW sehr viel zu tun mit Dämonen. Es gibt zum Beispiel das ist Legion Lore. Da geht's um, ich glaube, es war eine Quest. Und da gibt's halt so ein Dingstext, wie nennt man das? Hier so ein, bei den Items steht das halt dabei.
Ja, so
da soll man, glaube ich, ein Kostüm für einen Dämon beschaffen. Und in dem Text steht bei, oh, aus Versehen verwechselt mit Drachen. Die sehen sich aber auch verdammt ähnlich.
Ja. Ja.
Weil
ja,
Flügel, ja. Hörner und so weiter und so fort.
Ja, gerade in Mists of Pandaria und die Dämonen werden ja auch von Drachen verjagt. Ne? Das hast du ja im Japan oder im Asiatischen, dass die Drachen ja die Dämonen verjagen. Deswegen kommen ja auch zu Neujahrsdrachen, weil sie eben diese Dämonen verjagen sollen und so weiter. Ja. Das ist ja der Glaube im Asiatischen. Und das ist ja auch das, was eben Mists of Pandaria nachspielt. Und jetzt, weil du deine Ähnlichkeit hast, ne? Wo hast du diese Ähnlichkeit noch? Xuen und sowas alles, die Erhabenen. Die Erhabenen, die alle diese, wenn dein Rücken geprockt ist damals, der Leggy-Rücken, hat er diese Hörner und sowas gehabt, genau wie Yashara. Ist genau das Gleiche.
Ja, es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Charakter. Sagaras.
Ja.
Imagine, Sagaras ist kein Dämon. Fucking Sagaras ist ein Drache.
Urdrache. Der Mann von Elun, ja.
Der Mann von Elun, weil Elun ist ein Schlangendrache.
Ja, erinnere dich an den Leak, der sagen sollte, in Dragonflight wären wir Azeroth gebären als Avatar in Drachenform und in Großziehen. Es passt halt einfach vorn und hinten. Generell gehen wir stark von den Drachen aus, dass die Drachen das Urvolk von Azeroth sind. Und wie gesagt, der Leak. Und ich wette, sie haben ihn einfach nur. Also Chris Metzen. Ich wette, Chris Metzen hat es unterbrochen. Weil Chris Metzen will Azeroth nicht auf Azeroth wandeln lassen. Ansonsten
hätte es
safe bekommen. Safe.
Ich habe ja auch mit Sea Zura heute angefangen zu zitieren. Und Sea Zura spricht mit uns in verschiedenen Sprachen der Schöpfung.
Ja, komisch. Ja,
dämonisch, die Sprache der Götter und so weiter, aber auch in Drachensprache.
Ja, also ich glaube schon ganz klar, sie können jetzt halt nicht so viel bringen, weil Dragonflight war jetzt übelst viel Drache. Die müssen jetzt ein bisschen Abstand bewahren, damit wir in Last Titan dann wieder ein bisschen Drache bekommen können. Aber ja, ich glaube, Azeroth ist ein Drache, quasi. Also
und auch die Tatsache, dass es jetzt Azeroth war, der die Drachen ermächtigt hat und nicht Tyr und die Titanen. Könnte auch damit zu tun haben.
Ja, voll das sieht
jetzt schon so ein bisschen storytechnisch vorbereiten und das ganze Schöpferische wieder Richtung Drachen bewegen. Ich weiß halt, also da könnte halt genau dieser Schlüssel sein, der uns bisher so ein bisschen verborgen bleibt, was da mit Elun, Eona und Yasharash wieder diese Zusammenhänge sind. Das ist halt der Natur der Drachen gegeben ist. Das ist ein schöpferische Idee ist, eine schöpferische Blaupause von Azeroth selbst. Und dass das irgendwie, ohne dass Eona das gecheckt hat oder dass es unbeabsichtigt war. So, sie wollte vielleicht wirklich einfach nur einen Baum pflanzen, aber sie hat damit vielleicht auch die Saat gelegt, die Voraussetzung dafür, dass auch tierisches Leben, in dem Fall Drachen, überhaupt existieren können. Dazu passt auch sehr stark, dass in der ursprünglichen WoW-Lore das Nachleben der Drachen nicht die Shadowlands sind oder so ein Kram, sondern Garnier. Der Mutterbaum Garnier. Wenn Drachen sterben, nach ursprünglicher Lore, kommen sie zum Mutterbaum Garnier. Und entweder ist Eluna hier ein Zweig von Garnier oder Garnier ist Eluna hier.
Kann natürlich sein, dass das die Taschendimension ist da drin, ne? Eluna, also Garnier ist in den Wurzeln und Garnier sind die Haronir. Das kann sehr gut sein. Weil gerade kam, wollte ich mal kurz darauf antworten, wegen Galakrond. Dann Galakrond müsste der Urdrache sein. Galakrond ist nicht einer der ersten Drachen. Wir wissen, es ist einer der krassesten, aber es ist nicht einer der ersten. Das ist nun mal ganz, 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 ganz wichtig, um das, um das,
das beizunehmen. Das ist sehr interessant, weil, sehr wichtig, viele Drachen selbst glauben das aber.
Ja, genau. Dass er der krasseste ist. Sind wir wieder bei dem Ding? Sind wir wieder bei dem, was wir gerade mit den Naru hatten? Ne? Galakrond, viele Drachen dachten, das ist Urvater. Ja. Dabei ist das einfach ein ganz gewöhnlicher Drache, der nur zu viel gefressen hat.
Ja, die Drachen selbst, darum findet man auch Belege für die Theorie, okay, Galakrond ist Urvater aller Drachen und so weiter, weil das viele Drachen selber glauben. Also viele Drachen wissen nicht, wer Galakrond gewesen ist. Dass Alexstrasza, Nosdormu und Tyr und so weiter, dass sie gegen Galakrond gekämpft haben, den besiegt haben und so weiter, das ist über die Geschichte verloren gegangen und aus irgendeinem Grund erzählen Alexstrasza und Co. das nicht ihren Kindern.
Ja, die erzählen ziemlich
viel. Die reden allgemein nicht über ihre Vergangenheit, habe ich den Eindruck.
Die sind da ziemlich komisch. Iridikron. Genau. Der Iridikron.
Das ist tatsächlich Teil der Lore, ne? Das ist der Grund, warum die Drachen in die Drachenöde fliegen und dort sterben. Weil die denken, sie wollen bei ihrem Urgroßvater Galakrond sterben.
Und sie lassen es einfach so stehen, weil, keine Ahnung. Ja.
Genau. Und aber in Brandswide haben wir auch das nochmal bestätigt bekommen, dass das nicht so ist, dass bevor die Drachenöde der Superfriedhof wurde, die Dracheninsel der Superfriedhof war. Aber erst als sie verriegelt worden sind, hat man das dahin umverfrachtet. Und seitdem existiert dieser Mythos.
Das ist komplett crazy. Aber da haben wir halt wieder genau den gleichen Shit. Und jetzt gehen wir dann wieder, wenn wir dann davon ausgehen, so ein Parasit, Yashara, wurde ähnlich wie Sargeras es gemacht hat, eingeschleust. Wie? Von wem? Was würdest du denken? Also guck mal, Elun gibt irgendwie Eonar diesen Zweig von Ganir oder was auch immer.
Ich glaube, dass Eonar das Leben falsch bewertet hat. Alter, das Problem ist, das Leben ist nicht nur Blume, Wiese, Sonne. Sondern Leben ist auch
Sterben.
Also, Sterben gehört zum Leben. Erst wenn man tot ist, lebt man nicht mehr. Sterben ist ein Prozess
des Lebens. Verwesen?
Zum Verwesen ist dann die Konsequenz. Der Verfall und dann das Bilden neuer Muttererde, also das Verfaulen und so weiter, das ist alles Teil des Zykluses. Das hat Eonar nicht gesehen. Eonar hat nur die schönen Blumen gesehen, die Elunie gegeben hat oder gezeigt hat. Ich dachte, ach ja, das ist ja eine super Sache, die pflanze ich mal hier ein in meinen Garten. Und dann stellt sie nach einer gewissen Zeit fest, oh, da rührt sich ja auch der Verfall. Weil der Verfall ganz natürlich zum Leben dazugehört. Und das hat sie übersehen.
Darf ich mal ein bisschen spinnen? Guck mal. Ja. Es ist Elun. Elun ist Azeroth. Hauptkrasser überhaupt. Elun hat 6 Kinder. 6 Oberkristalle. Davon war ein Oberkristall Licht, ein Arkan, ein alle. Also es ist alles dabei. Amantul ist eins der Kinder. Weiß es vielleicht nicht. Ist egal. Spielt nichts zur Sache. Aber eventuell ist Amantul das Arkan-Kind. Xanatos ist das Lehrenkind. Und Elun dachte, das sind alle meine Kinder. Alles ist cool. Egal ob Leere, Licht oder sowas. Leere ist ja nicht von Prinzip her böse. Und alle meine Kinder sind cool. Nur Xalatas war nicht ganz so cool. So wie sie auch den Mutterverrat von den Spinnen, ne, von der Königin so gemacht hat, so ist die halt auch drauf, so Game of Thrones mäßig. Die hat 2 ihrer Brüder oder Schwestern, je nachdem wer oder was sie waren, vielleicht des Chaoses, deswegen haben wir doch auch keinen Anführer. Und vielleicht, wo noch? Na, tot haben wir ja einen Anführer in dem Sinne gehabt, keine Ahnung, von irgendjemand. Hat sie die gekillt und da sind die
ziemlich anführerlos,
finde ich. Ja, kann sein Leben. Und die hat sie gekillt und das sind die 2 Kugeln auf den Schultern. Und sie war es auch, die dabei war, als Elun das Geschenk an Eonar gemacht hat. Und sie hat tatsächlich Yashara in den Baum mitgegeben. Damit sie irgendwann über ihre Mutter herrschen kann.
Dann hätten wir diese Geschichte, dass das Kind versucht, das Göttergeschlecht, aus dem sie kommt, zu übertrumpfen, zu kontrollieren und so. Ja, ist ein typisches Motiv. Griechische Mythologie hat das ja mit Gaia und Uranus und deren Kinder, die dann sich gegen den Vater wenden und so weiter. Ja, könnte man auf jeden Fall machen. Wird Xalatas natürlich extrem krass hochheben, ne?
Wer weiß, wenn die Kinder nur wirklich diese Naru sind. Also ich sag, diese Kinder sind diese Naru. Sechs Naru. Du hast einen Arkan-Naru, einen Dies-Naru. Ja, okay, nee. Das wird dann mit Amantul nicht funktionieren. Okay, ich gehe eher von diesen Naru-Wesen aus. Nicht Amantul wäre ein Kind. Nein, nein. Ist Quatsch. Amantul und die Titanen
Amantul
sind
ist für
eher
mich das
etwas.
größte Rätsel, das ist.
Ich glaube, die Titanen wären in dem Beispiel etwas ähnliches wie Ilun. Schon. Aber nicht ganz so krass. Also nicht ganz so krass wie Azeroth, aber sie sind so, ja, Sidequests-Boys, so. Irgendwie sowas.
Ja. Es gibt halt dieses Potenzial, ne? Ich mag die halt, aber ich weiß halt nicht, ob Blizzard das überhaupt noch verfolgen will. Tauro-Mythologie, ne? Dass du halt sagst, okay, Azeroth hat zwei direkte Kinder. Oder sogar drei. Nämlich Anche, Musha und Losho war es, glaube ich. Also der blaue Mond, der weiße Mond und die Sonne. Aber da ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Blizzard da noch hin will. Aber das wäre halt auch eine Geschichte, die sie noch erzählen können.
Auf jeden
Anche
Fall.
könnte Sargeras sein, Ilun könnte die weiße Lady sein und das blaue Kind könnte Xalatas sein.
Es könnten natürlich auch die beiden Kinder einfach irgendwelche Kinder sein und Xanatos hat die sich schon geholt. Und das sind die zwei Dinge auf der Schulter.
Das Charmante an dieser Idee, dass Xalatas das blaue Kind ist, ist, dass es eine Geschichte gibt, die steht auch in Fairy Tales und so weiter von Azeroth, Volksmärchen und Sagen von Azeroth heißt es auf Deutsch, dass das blaue Kind sich irgendwann hat es die weiße Lady gefragt, ob sie irgendwie was Besseres wären und so. Und dann hat die weiße Lady, ja, wir sind irgendwie was Besseres als die Sterblichen da unten auf dem Planeten und so. Und dann hat das blaue Kind das nicht so ganz verstanden und gefragt, was sind wir eigentlich genau und was soll ich sein und sowas alles. Und die weiße Lady konnte die ganzen Kinder, Fragen, die das blaue Kind gestellt hat, nicht beantworten. Das ist die typische, Kind stellt Fragen, Mutter muss irgendwie auf die Weisheiten des Lebens antworten und dann keine Ahnung, was sie sagen soll. Und was dann passiert in dieser Sage ist, dass das blaue Kind verschwindet. Es verlässt Azeroth und die weiße Lady und reist durch das Universum, um sich selbst diese Fragen zu
Der
beantworten.
Wanderer, ne? Hatten wir als Schmuckstück, erinnerst dich?
Der Wanderer, genau. Und
Kosmische Wanderer, ja.
das könnte die Geschichte sein, wie Xalatas, also wenn Xalatas das blaue Kind wäre, wie Xalatas losgezogen ist, meinetwegen nach Karesh und sonst wohin und irgendwann wiedergekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vielleicht ist sie auch da mal runter nach Azeroth gegangen, hat ein bisschen Unruhe gestiftet, Zeit des Schwarzen Imperiums. Sie konnte sich nichts mit sich anfangen. Sie musste sich die Hörner quasi abstoßen. Aber weil die alten Götter vielleicht nicht mit ihr umgehen konnten oder, und die ein bisschen zu viel Stress mit der dort ansässigen Gang angefangen hat, haben sie sie halt in den Dolch reingeballert. Kann
Ja, da,
passen.
also vielleicht, ja, ich sehe sogar, dass es nicht die alten Götter waren, vielleicht sogar die Titanen oder so. Ich habe keine Ahnung, wer es war. Ich glaube, wir wissen das nicht, oder? Wir wissen
Wer
nur,
sie
sie sind in den
eingesperrt
Dolch
hat,
gewesen.
kann auch sie selbst gewesen sein.
Das fände ich auch interessant. Vielleicht war sie auf Karesh, Karesh ist explodiert. Und sie hat gesagt, oh fuck. Vielleicht dachte sie, sie würde die Explosion nicht überleben und hat sich selbst in den Dolch gesperrt,
Ja.
um
Ich
das
bin
zu
mir auch,
überleben.
apropos Koresh, letztes Video. Ich habe dich übrigens im letzten Video zitiert in meinem Circles und
Sehr schön.
Circles, Kreise und Kreise. Ich habe dich da ganz stolz gemacht, hoffentlich. Ich gehe da ganz stark von aus, ganz stark, dass wir bisher war ja die Theorie im Raum, nördliche, östliche Königreiche werden überarbeitet. Und das wird dann auch unsere Endgame-Zone. Da habe ich so ein bisschen die Problematiken aufgezeigt, dass es das so ein bisschen problematisch sein wird, wenn Pre-Patch kommt. Ne? Ich habe mir so Cataclysma nochmal angeguckt und alles Mögliche. Du kannst nicht eine aktuelle Zone nehmen und daraus eine Endgame-Zone machen, wenn die noch nicht verfügbar war. Cataclysma hat es auch nicht geschafft. Die Endgame-Zonen waren alle nicht verfügbar. Die anderen Zonen wurden überarbeitet. Low Level, aber nicht die Endgame-Zone. Da konnten wir nie hin, auch vorher nicht. Und das Midnight würde da unglaublich viele Probleme kriegen. Deswegen denke ich auch tatsächlich, dass nur Geisterlande Quel'Thalas halt einfach überarbeitet wird, aber sehr viel actually gerade eben dafür spricht, dass wir noch eine ganz andere Zone bekommen. Sprich, das Überarbeiten ist einfach ein geiles Nice to Have. Gilneas wird weitergemacht. Vielleicht irgendwann noch Oberstadt und Dalaran und was weiß ich was. Aber das ist einfach Nice to Have. Aber wir kriegen eine Zonen-Content ganz normal, wie wir es kennen. Karesh.
Also sehr krass.
Wir gehen nach Karesh, wie wir eben auch. Und jetzt kommt wieder Circles and Circles, Kreise in Kreise, Scherbenwelt, Draenor, Midnight. Es passt alles. Classic, Mist of Pandaria. Ja, passt, ne, wissen wir. Ja, ich weiß nicht.
Ja, und also man könnte TWW, das auf jeden Fall machen. Das Ding an Midnight ist ja auch das Logo ist so und auch der Name ist so.
Der Name, das passt halt nicht. Wie willst du die Mitte, du kannst nicht da oben die nördlichen östlichen Königreiche in Dunkelheit versetzen oder sowas. Aber Karesh, wissen wir höchstwahrscheinlich, wird dunkel-lila sein. Wir hatten schon mal auch einen Leak, dass TWW, bevor TWW announced wurde vor der BlizzCon, hatten wir ja mal einen Leak, wenn du dich erinnerst, mit teilweise AI-gerenderten, aber teilweise auch nicht AI-gerenderten. Ich glaube, das war wieder so ein wilder Mix von Blizzard. Man kennt's, machen die ja öfter anscheinend. Von Karesh. Und da dachten wir auch erst, ja gut, Karesh, als könnt ihr auch kommen, hatten wir schon mal. Ich glaube mittlerweile ganz stark, dass Midnight Karesh wird. Und dass es da kommt. Dann haben wir wieder dieses typische, wie gesagt, Classic, Mist of Pandaria und The War Within. Passt. Ne, du hast diese, gut, Classic nehmen wir ein bisschen raus, aber hat halt auch so eine Parallelen. Aber gerade The War Within und Mist of Pandaria hat halt unglaublich viele Parallelen. Neues Volk, die Irdenen, die Pandaren, neutrales Volk, Schar hier, alte Götter da, das mit dem Blut, mit der Insel und so was. Also du hast unglaublich krasse Parallelen. Baum, ne, auch da Wurzeln, auch da unten sind die Wurzeln. Da hast du, wie heißt der Wächter? Oh, ich vergesse gerade noch mal. Raden. Ja. Hier jetzt geht's wahrscheinlich Richtung Archedas oder Tür oder wie auch immer, der ja eigentlich aufgebaut wurde. Also, wir haben hier ganz viele Parallelen, die jetzt wieder kommen mit Burning Crusade, Warlords of Draenor und Midnight. Was sie ja typischerweise immer so machen. Es gab ja mal, glaube ich, vor 10 Jahren schon oder so, ein Leak-Bild aus Blizzard, wo sie diese passenden Parallel-Erweiterungen aneinander gesetzt hatten. Es gab, vielleicht kennst du es, das ist uralt, dieses Bild schon. Gab es immer mal wieder auch in aktualisierter Form, dass halt jede Erweiterung ihre Parallel.
Es gibt diese Idee, dass es so Themen sich abwechseln.
Genau.
Ja, also Artsort-based, Legion-based,
ja.
Todesthema ist dann das dritte.
Ja, und es waren auch ein paar andere
dann
Sachen.
Dann wiederholt glaube ich, wieder. Ja, aber es gibt noch so ein weitere Muster. Ja, ich genau. Kenne das. Aber
also
das
die Muster sind auf jeden Fall krass da.
Wiederholen bei den Addons, ja.
Das heißt, wir gehen jetzt wirklich Ende des letzten Raids ab rüber nach Karesh, weil wegen, boah, da können wir uns so viel aus den Finger saugen. Sei es die Königin, die offenbar wird. Wollte ich heute noch mit dir drüber reden. Aleria, eventuell die Astralenkönigin, aber sie weiß es gar nicht. Und all so ein Rums könnte es sein, dass wir halt nach Karesh gehen und dort uns austoben. Und die Überarbeitung der östlichen Königreiche da oben, Silbermond, ist halt einfach nur ein geiles Gimmick, weißt du? Und die haben uns komplett genudelt mit der Aussage auf der BlizzCon. Weil ich hab's mir noch mal rauf und runter angehört. Ja, sie bestätigen die Überarbeitung. Ja, sie sagen Blutelfensache. Ja, aber das kann auch nett sein, dass die Blutelfen endlich sich wieder öffnen. Wir hatten die Kurzgeschichte mit Aleria, dass Aleria rein darf. Vielleicht passiert jetzt was mit dem Sonnenbrunnen und Lord Tremateron hat auf seiner Hochzeitsreise sich jetzt so gebased, dass er gesagt hat, ey, nee, wisst ihr was, wir sind jetzt überall, ne, auch diese ganze Heilung, verhärte Küste, was sie in dem Buch ja überall beschreiben. Er sagt einfach, er lädt zum Sonnenbrunnen Tyrande. Malfurion, er lädt Aleria ein. Überleg mal, wie geil das wäre. So als Pre-Patch. So, um Einigkeit zu zeigen, um dann nach Karesh zu reisen und dort halt Xalatas den Arsch aufzureißen. Wie geil, bitte. Wie geil.
Also ich persönlich habe generell mega Bock, andere Planeten zu erforschen. Voll. Bock des Kosmos. Ich fand das schon immer eine sehr spannende Idee. Und ich weiß nur nicht.
Die Astralen können das schaffen, dieses Problem zu lösen, wo ja mal alle mit Shadowlands gesagt haben, das ist zu außerirdisch, das ist zu weit weg, das ist zu nicht nahbar. Das hat niemand zur Scherbenwelt gesagt. Und die Astralen zusammen mit den Elfen sind das krasseste Bindeglied, was du haben kannst, um diesen Überreste Base zu machen. Warcraft Base zu machen. Weil wenn da ganz viel Astral und Elfen-Theme.
Ich glaube, das hat auch nichts mit dem Thema zu tun. Das hat eher was damit zu tun, dass den Leuten Shadowlands nicht gefallen hat. Warum, ja, ist jetzt erstmal egal.
Sie mussten,
und deswegen einen, haben sie den Fehlschluss gemacht, dass Kosmos doof ist.
Ja. Das, sie brauchten ein Ventil, um ihre Probleme auf etwas zu fokussieren, quasi. Ja, ist das also die schlechte Qualität in gewissen Dingen und sowas? Ja, ja. Ja, bin ich bei dir.
Nee, ich glaube, das könnte gut funktionieren. Ich weiß nur nicht, also was daran halt doof ist, in Anführungsstrichen, ist die Erwartungshaltung. Ich glaube, die Erwartungshaltung, die jetzt sehr viele Leute haben, ist, wir bekommen die östliche Königreiche zurück. In überarbeitet und cool und neu.
Ja.
Wenn Blizzard jetzt um die Ecke kommt und sagt, nee, wir haben Silbermond neu gemacht, da könnt ihr jetzt hingehen, das ist eure neue Hauptstadt. Aber ansonsten seid ihr auf Karesh. Ich glaube, das käme nicht gut an.
Außer, es wird wirklich gut überarbeitet. Es passt gut. Sie kriegen den Hype geil rein mit dicke Cinematics, bla, auf der Gamescom dann. Und,
ey, das, sagen ich glaube, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Ne? Ich glaube, die Astralen eignen sich besser als fast alle anderen Völker für richtig geile Cinematics.
Ja. Beim Karesh dunkel. Schon. So,
das ist absolut genau das gleiche wie der Dalaran-Cinematic. Wie geil ist das, wenn da Kalatas diese Singularität aufbläst und dann Dalaran zerreißt. Das sieht einfach nice aus. Und so ein Schnack vom Artstyle her, dass du so kosmische Gewalt darstellst, wie irgendwie Sachen zerrissen werden durch Gravitation und irgendwelche anderen magnetische Kräfte meinetwegen auch noch, und dann machst du irgendwie Magie mit rein und irgendwelche Sachen, die verschlungen werden durch leeren Kräfte und verzerrt werden, wie du vielleicht sogar siehst, wie, wenn sie ganz crazy werden wollen, zeigen sie, wie Astrale entstehen und ihre Körper verpuffen und dann in Energiewesen übergehen. Du kannst das so richtig, also die Art Leute, die die Kunst machen und die Cinematics klöppeln bei Blizzard, die können sich da so richtig austoben.
Toll. Vor allem generell Karesh und all das drumherum bietet unglaublich viel Potenzial, wie du schon sagst, für Epicness bis zum Abwinken. Die Dunkelheit, dunkel ist immer cool, wissen wir alle, ne? Dunkel kommt, geil.
Jeder mag Weltraumbilder, ist, glaube ich, einer so der häufigsten Wallpaper-Sachen. Entweder machst du Natur oder Weltraum, das ist so.
Und wie gesagt,
Weltraum ist cool.
Lass sie Gilneas ein bisschen aufbauen, Dalaran im Dalaran-Krater vielleicht wieder aufbauen, und du fühlst dich ja trotzdem based, weil da oben was passiert und es ist cool. Ja. Lass es wie Gilneas machen. Es kommt halt Stück für Stück. Es kommt jetzt nicht direkt das Dalaran wieder aufgebaut, sondern ey, wir fangen ein bisschen an und so. Und ich glaube, damit sind alle vollkommen fein. Und dann gehen wir nach Karesh und ballern uns da gottlos einfach die Seele aus dem
Leib. Auf Parallelfahr?
Ja, freilich.
Irgendwie beides machen?
Man kann ja dann, wir haben ja immer, der zweite große Patch ist ja immer etwas abseits. Wie jetzt mit Undermine, Zaralekhöhle. Das kann natürlich sein, dass wir auf mainly auf Karesh unterwegs sind. Aber beim Umbau eben von Lordaeron, Gilneas, Oberstadt, Silbermond, haben halt die Arati gar keinen Bock da drauf, also die Scharlachroten. Und dann ist der zweite Raid halt einfach tatsächlich die Scharlachroten, weil wir die da halt ganz auslöschen müssen. Oder die Arati, die Bösen aus dem Imperium kommen und landen nah an der Küste an und wir müssen die besiegen. So bist du auch einen Tacken wieder zurück, kannst da halt weiterbauen, aber bist auch auf Karesh und kannst die ganze Story halt nehmen. Und auf Karesh erfahren wir dann die Wahrheit, warum Karesh explodiert ist, was mit der Weltenseele, wahrscheinlich treffen wir die Weltenseele, Schwester von Azeroth, und die erzählt uns, dass die Titanen da die genau die gleiche Scheiße gemacht haben, und wir versuchen dann Azeroth zurückzusetzen oder in Last Titan. Ich habe jetzt
oder
schon Bock
zu sagen,
auf Midnight.
Vorzudringen. Es gibt auch die Überlegung, was Sargass The Last Titan ist.
Ja, oder so.
Haben, oh,
wir brauchen Sargass
ihn. Did nothing wrong.
Ja, und vor allem, wir brauchen ihn vor allem. Wir müssen ihn holen, irgendwie in dem Sinne. Ja, und dann merken wir, okay, die Titanen haben doch wieder einen richtigen Körper oder so ein Scheiß. Das wäre halt geil. Aber jetzt, Frage, Aleria. Es gibt die Vermutung, die hab ich, Aleria könnte zwei Persönlichkeiten in sich haben. Eine, von der sie nichts weiß. Deswegen hat sie auch andere Stimmen gehört. Und zwar ist sie irgendwie parallel in der Leere, als sie sich vielleicht mit dem Naru damals, als sie ihn absorbiert hat, auf Argus oder so, hat sie eine Kopie, einen Klon oder sowas etwas von sich erstellt. Und die ist diejenige, die die Astralen zusammengetrommelt hat und die Königin der Astralen geworden ist.
Ja, sie hat den Naru absorbiert auf Argus. Lura heißt er. Das hat was mit ihr ausgelöst. Wir wissen nicht genau, was. Ich suche gerade, ob ich es gerade finde. Es gibt, glaube ich, auch so ein Zitat vom Raumgänger zu der Thematik. Also ich halte es nicht für komplett unplausibel, dass Lura jetzt in Aleria weiterlebt. Ich weiß noch nicht genau, wie wir dann diesen Bogen spannen können, dass sie dadurch zur Anführerin wird.
Dass es zeitlich leider überhaupt nicht passen kann, leider gar nicht passen kann, dass Lura Xalatas ist. Ne? Das kriege ich. Ich habe versucht, da so ein bisschen das zu spinnen, aber das kriegen wir nicht hin. Wie soll sie von dann in die Waffe geschlüpft sein, in Xalatas? Wie? Das geht schwierig bis zu gar nicht. Aber das wäre eine geile Sache, aber ist leider nicht so. Also kann ich mir nicht ausmalen, außer du findest einen Weg jetzt.
Xalatas kriegt da, glaube ich, keinen Bogen. Das wird sehr, sehr schwierig.
Deswegen dachte ich halt, dass Lura so eine Art Spiegel jetzt von ihr ist oder so.
Also, der Locus Walker sagt einige Dinge zu Aleria. Locus Walker nehmen wir falsch, Raumgänger. Du hast mich gebeten, dir beizubringen, die Lehre als Waffe zu benutzen. Jetzt bist du die Waffe.
Ja.
Ist halt so, er wurde mächtiger.
Er legt es immer drauf an, Aleria ist die Wichtige. Aleria ist die, Aleria ist das, aber Aleria ist jenes.
Aleria sagt dann, jetzt hier zum Beispiel, ne? Aleria sagt dann daraufhin, meine Ausbildung scheint abgeschlossen zu sein. Und dann sagt der Raumgänger, nee, hier, lasst uns nicht so weit vorpreschen. Wir müssen die Grenzen dieser neuen Macht erst testen. Es ist...
Also, dass Aleria natürlich da aufgebaut wurde zu etwas Höherem, Krasserem. Klar, sehen wir jetzt ja auch in TWW, wird es ausgespielt. Aber... Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, die ist die Chefin, kam auch als Kommentar unterm letzten Lawwalker, die ist die Chefin der Astralen irgendwo. Dann frage ich mich zwar, warum sehen die Astralen das vielleicht nicht? Also die, dass die jetzt da ja auch da ist, also ne, dass das, vielleicht sieht die da auch anders aus oder hat ein anderes Erscheinungsbild oder so. Ansonsten, ich glaube sowieso, am Ende von TWW werden wir die Königin der Astralen treffen, vielleicht sogar schon in der Mythic Secret Phase. Es kann ja sein, dass tatsächlich bei Gallivix eine versteckte Phase ist, der Angriff der Astralen quasi. Also man konnte ihn bis jetzt in den Daten, wir wissen, die Astralen greifen den Raid an, das wissen wir, da ist irgendwas. Wir haben auch die Models, wir haben teilweise Skripte, habe ich gelesen und so weiter und so fort. Aber wenn man sich so das Abenteuerbuch anguckt und die Bossfights anguckt, du kannst dir das nicht erklären, du kannst dir das von dem reinen Fight nicht erklären, nichts. Und dann gibt es noch also ein paar Strings, die weggepackt sind. Also es sieht stark danach aus, dass Gallivix die erste Mythic-Only-Phase seit langem wieder hat.
Ja, wäre auf jeden Fall witzig.
Und das könnte der Angriff der Astralen sein. Also kann ja sein, dass die nicht unbedingt etwas machen müssen, ne? Also nicht so Phase, ey, jetzt müsst ihr noch 5% weiterhauen, sondern einfach nur noch mal ein Secret Cinematic irgendwas auslösen. Das dunkle Herz klauen
oder irgendwie sowas, ja.
Ja. Und weil sie das dunkle Herz klauen, können sie daraus den Riss zerstören, also den Riss aufreißen. Argus, du erinnerst dich? Und dann haben wir Karesh da oben am Dingsbumm stehen. Und die zapfen den Kernweg an. Ja, moin.
Ja, Frage ist, warum macht halt das jetzt nicht schon, ne? Das ist immer so die
das
Frage.
Ist, warte mal. Du implizierst jetzt gerade sofort, dass die beiden zusammenarbeiten.
Nö, das nicht unbedingt, aber sie scheinen ja ein ähnliches Ziel dann zu haben.
Die paar Astralen, die Xalatas bei Uldur geholfen haben, müssen nicht die Astralen sein, die uns im Palast angegriffen haben, weil sie haben ja die Königin da getötet, was ja sowieso ziemlich komisch ist, also die Neferes.
Nee, ich meine aber, wenn die Astralen irgendwie an den Kernweg wollen oder an Azoth wollen, das will ja Xalatas im Prinzip auch. Und da stellt sich immer die Frage, wo macht Xalatas das noch nicht? Das ist halt auch so.
Ach sowieso, ja. Das sowieso.
I don't know. Aber
es kann natürlich sein, dass die Königin der Astralen gar nichts irgendwie Bock auf Xalatas hat. Eigene Ziele, was weiß ich was.
Ja, weil wir reden auch gerade über Aleria gesprochen und den Raumgänger gesprochen, Xalatas gesprochen. Der teilt, also sowohl der Raumgänger als auch Xalatas wollen was mit Aleria. Beide pushen sie.
Ja.
Immer und immer wieder.
Aber
etwas Ich habe zum Beispiel gerade, ich habe die ganzen Lura-Zitate parallel gelesen. Ne? Mhm. Eine Sache, die der Raumgänger, also ungenutzte Zitate gibt es ja in den Spielfiles, die er auch da hätte sagen können, aber nicht gesagt hat. Wie gesagt, ist in den Spieldateien, aber sagt er im Spiel nicht. Ist, du stehst an der Schwelle des Schicksals, Aleria. Es wird Entscheidungen geben, die du treffen musst und Konsequenzen, denen du dich stellen musst. Das ist auch wieder so ein Ding.
Ja, aber das ist jedes so ein Ding, Mal, was ich mit dem so Sohn sehe, wo die jetzt auch die Kurzgeschichte rausgebracht haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, was? Aber ist das nicht... Ich meine, warum soll sich der Raumgänger oder fucking Xalatas für den Sohn interessieren?
Nein, so? Nein, der Raumgänger sagt ja, dass sie das machen muss. Und das ist ja auch das, was sie in dem Pre-Geplänkel vor TWW tut. Sie muss sich entscheiden, ganz darüber zu gehen, das abzulegen. Und das ist das einfach.
Aber sie hat das jetzt nicht gemacht, ne? Also sie ist nicht wirklich, auf meiner Sicht ist sie zurückgerudert, ne?
Ja,
als Thorarion gekommen ist, hat sie sich klar zu Thorarion und ihrer Familie bekannt und so.
Ja, finde ich auch. Die Frage ist, wenn das so weitergeht, ne? Also wenn, jetzt sagen wir mal wirklich, ich habe recht, wir kommen nach Karesh. Karesh wird groß aufgebaut, wir wollen die Königin da wegballern oder sowas. Dann ist auch vielleicht von Anfang an klar, wer wieder der Endboss ist. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, dass das direkt wieder klar ist, wer am Ende Boss ist. Warum? Also ja, ich sehe gerade schon im Chat, ist eine sehr geile Sache. Sie wollen vielleicht über Azeroth anzapfen, um Karesh wiederzubeleben oder so. Den, also vielleicht ist ja sogar...
Also wir haben keine Motivation gerade nach Karesh
genau. zu gehen. Aber also vielleicht zapfen
uns kann Karesh ja einfach egal sein. Also klar können wir jetzt irgendwie sagen, oh, wir sind nett und helfen den Astralen oder so.
Aber, nein. Also
das sehe ich nicht.
Ich denke, eine Motivation von den Astralen. Also wie gesagt, sie reißen mit dem dunklen Herz den Himmel über Azeroth auf. Karesh ist sozusagen verbunden über dem Sonnenbrunnen oder was auch immer. Und okay, alles klar, der Malfred hat jetzt gerade den Spoiler 3000 reingeballert. Und damit, mit dem dunklen Herz, machen sie eben das auf. Sie wollen Azeroth anzapfen. Azeroth nimmt sich die, also sie wollen die Azeroth nehmen, die Power nehmen, um Karesh wiederzubeleben oder es wieder zu stärken. Und jetzt komm, jetzt pass mal auf. Weißt du, wer der absolute Megaboss da ist? Die Weltenseele von Karesh. Ja, die Weltenseele Karesh.
Ja.
Die will die Energie von Azeroth nicht haben.
Wenn das nicht Azeroth selbst ist, ja. Ja, die Weltenseele von Karesh. Wenn die Weltenseele von Karesh nicht auch Dementius ist,
dann ist halt alles so. Na, glaube ich nicht.
Warum nicht? Ich meine,
der hat's nach
Chronikenband 4 ist eine Weltenseele, die von der Lehre korrumpiert wurde, eine Lehrenkreatur. Was ist Dementius, wenn er nicht eine Lehrenkreatur ist?
Ja, aber er soll ja Karesh zerstört haben.
Ah,
es kann auch sein, dass Xalatas Kareshs Weltenseele ist und sie will Azeroth haben, um sich halt wieder komplett aufzubauen.
Das kann ja seine erste Amtshandlung gewesen sein. So, Dementius ist geboren und zerreißt erstmal seinen Heimatplaneten.
Kann natürlich sein, dass wenn so ein leeren Dude geboren wird, der den Planeten komplett mit sich nimmt. Also es kann Xalatas sein, die Weltenseele ist und deswegen auch einen Körper braucht wieder, also deswegen so körperlos ist wie die Astralen selbst. Also deswegen hat sie sich in die Klinge reingesetzt, ist dann überall gewandert und sie braucht Azeroth, damit Karesh eben wiederbelebt wird. Und Azeroth ist die, das reden wir ja auch öfters drüber, Azeroth ist die Neuerschaffung von Karesh. Karesh war Azeroth 1.0 und dann kam, weil Karesh zerstört wurde, gibt's jetzt eben Azeroth. Und die Seele hat aber überlebt. Sie ist nicht in Zeref, was weiß ich was, ins Mausoleum oder so zurückgekehrt, sondern Xalatas hat sich eben in den Dolch geflüchtet, dies, das, jenes. Und sie will jetzt Azeroth benutzen, um wiedergeboren zu werden, um wieder die Macht zurückzubekommen. Und that's Midnight.
Ja, könnte gut sein. Aber ich bin mir immer noch unsicher. Ich bin mir immer noch unsicher. Weißt du, warum ich ein bisschen Probleme habe mit diesem Plot? Ich weiß, was Karesh ist. Du weißt, was Karesh ist.
Ja. Aber kaum ein anderer.
Richtig.
Aber das haben sie mit der Prequest versucht schon mal aufzurollen. Und jetzt kommen dann die Visionen. Scheiß mal auf Undermine. Direkt danach kommen die Visionen. Die Visionen können uns super geil erklären, was Karesh ist. Vielleicht sind wir schon mal auf Karesh. Überleg mal, wie brainfucked es wäre. Weil es muss schon fertig sein.
Okay.
Der Grundfaktor muss fertig sein.
Ja, dann also, können sie das machen. Aber wenn sie das jetzt nicht einführen während The War Within, hat diese Story das große Problem, dass der allgemeine WoW-Spieler keine Ahnung, was Karesh ist.
Ja, aber das Team 1 von WoW arbeitet 1000%ig schon an Last Titan und schon an der Erweiterung danach. Das heißt, die groß grobe Welt muss stehen, Design muss stehen, muss schon. Sonst würden sie niemals ihren Zeitplan halten können. Wir könnten jetzt in den Visionen in diesen Städten oder vielleicht nur ein Teil oder was auch immer schon unterwegs sein. Und dabei erklärt uns der Void Walker, der nächste Dingsbumswandler, Raumgänger, dabei erklärt er uns, was es damit überhaupt alles auf sich hat und was das alles ist.
Absolut, absolut. Oh, sehr geil. Ich fände das auch sehr, sehr geil. Es hängt sehr stark davon ab, aus meiner Sicht, was im zweiten großen Content-Patch passiert, also was nach Undermine passiert.
Ja.
Das ist die Brücke, die klar macht, was abgeht. Weil aktuell ist es so, Xalatas macht Stunk und das ist auch ein Problem und da muss ich darum kümmern, alles klar. Würde niemand widersprechen. Aber aktuell wird noch nicht so ganz deutlich, was hat Xalatas vor? Warum ist das wirklich ein Problem? Ich meine, dass sie die Nerupa erweckt, ist natürlich irgendwie nicht cool und so, ne, schon klar, und dass sie Skade macht und so weiter. Aber wir haben noch nicht dieses Level von Azor, das ist wirklich in Gefahr. Sie hat noch nichts gemacht, was so wäre. Das ist nicht so wie beim Kerkermeister, wo ganz klar ist, der will das Universum neu erschaffen. Natürlich müssen wir was machen, so. Können wir nicht zulassen. Oder Deathwing, er will Azor zerstören. Das ist sofort klar, warum das eine Gefahr ist. Aber Xalatas hat das eigentlich noch nicht.
Und jetzt warte mal. Kriegst du jetzt mir die Brücke irgendwie geschlagen? Du musst jetzt Brückenbauer werden, okay? Nimm mal Hammer und Meißel in der Hand. Ich brauche eine Brücke. Wir wissen, wenn der Raumgänger sein wahres Gesicht zeigen würde, kommen ganz viele und wollen ihn holen. Warum?
Ja.
Bei diesem Szenario.
Also aus meiner Sicht kann er nur der Anführer, also der oberste König der Kareshi sein, und die machen ihn halt dafür verantwortlich, was schiefgegangen ist. So wie, keine Ahnung, wie wir auch immer unsere Regierung dafür verantwortlich machen, wenn es schief läuft, egal ob er Schuld hat oder nicht. Oder Möglichkeit 2, er ist nicht der oberste König, sondern er ist der Medivh von Karesh. So nach dem Motto, er war vielleicht besessen Dementius von Xalatas, hat das Tor geöffnet, ohne es vielleicht zu wollen, und hat den Untergang herbeigeführt. Er war halt der Medivh.
Genau, und da haben wir es nicht verhindert. Bin ich genau. Und in der neuen Version, weil man gemerkt hat, das ist scheiße, das kann so nicht funktionieren, wurden die Drachen erschaffen.
Es könnte sogar sein, dass tatsächlich sehr, sehr große Ähnlichkeiten zu Medivh sind. Genauso wie Medivh, nachdem er die Orks und so weiter nach Azor geholt hat. Er war dann ja nicht der Böse, sondern er hat dann versucht, das wieder in Ordnung zu bringen.
Ja.
Das ist ja Medivhs Plot. So, ne? Wenn man kurz eingespielt hat, weiß das, da kommt der Prophet und versucht, das alles wieder in Ordnung zu bringen.
Fraktale. Wir brauchen einen Alert für Fraktale. Ich brauche so einen Push-Button wie damals TV Total. Ja? Ah, Fraktale.
Und das Fraktal ist jetzt, der Raumgänger hat genauso scheiße gebaut auf Karesh. Da ist es richtig in die Buchse gegangen. Nicht nur so wie auf Azor, sondern so richtig schief gegangen. Und der versucht das jetzt auch wieder in Ordnung zu bringen. Deswegen lehrt er jetzt Aleria alles und so.
Geil. Boah, das ist geil. Das ist geil. Das kaufe ich. Also die Erweiterung ist gekauft, ne? Midnight hat wirklich Potenzial, die allerbeste. Also, sagen wir mal von dem Technischen her, was momentan TWW ja auch schon bringt, ne, ganze Features, wie machen sie es, wie bringen sie Patches, wie bringen sie die Lore. Aber auch mit dieser Story oder so, ne, Midnight kann einfach das allerbeste werden, was in 22 oder 21 Jahren dann World of Warcraft überhaupt passiert ist. Das ist so brutal.
Also, ich finde The Wolfen richtig gut.
Ja.
Aber schon mal an der Ankündigung der BlizzCon dachte ich mir so, boah, Midnight und Last Titan, ne?
Ja, Midnight
Holy ist halt shit, einfach. Was passiert da? Wie Reni Lush, Clash von Light und Shadow, wie hier Roy mit den Titanen auf und so. Das ist auch jetzt in The Wolf in der geilste Lore-Inhalt, glaube ich, für uns beide, sind diese Titanenscheiben-Fragen.
Ja, voll.
Dinger. Nicht, weil da ein geiles Gameplay ist, sondern weil die Lore super interessant ist.
Aber auch vor allem dass sie so faktisch einfach mal sprechen, ist halt einfach so neu und so erfrischend, so schön. Und das passt. Also ich sag, 11.1.5 kriegen wir die Visionen, wo uns wahrscheinlich Bälle da zeigt, über irgendwie, der hat Radio aufgenommen, diese Radiowelle damals aufgenommen, und wir kriegen sie abgespielt dann übers Archiv oder so. Und er zeigt uns dann einfach, also wir können da irgendwie so eine Verbindung machen. Und er zeigt uns dann, was damals vielleicht irgendwie auf Karesh passiert ist und schlüsselt auf, wer Xanatos ist, vielleicht noch nicht, dass sie die Weltenseele ist, vielleicht noch nicht. Vielleicht wollen sie da noch ein bisschen drum machen, aber dass die Astralen nach Azeroth gieren, um dort zu machen.
Ja, also ich mach's so ähnlich. Ich verbessere deine Idee. Okay. Wir haben in The Wolf in Quest gehabt, ich glaube, das kommt von diesem seltsamen Fisch, von dem wissen wir das unter anderem, aber es gibt wohl noch mehr. Das schwarze Blut erinnert sich, heißt es. Und was wir ja gemacht haben mit diesem Titanscheiben-Fragment-Gedöns, ist ja, dass wir die sammeln und dann packen wir die in den Projektor und dann zeigt er uns einen Film. Und jetzt, was wir jetzt machen, ist, dass wir irgendwie so Blutsplitter sammeln. Und dann sammeln wir über 100 Stück. Und dann öffnet sich das Visionsfenster und wir kriegen Erinnerungen der alten Götter. Und über die Erzählung der alten Götter erfahren wir, wer Xalatas ist, was sie vorhat, wo sie her, sie kommt, was die alten Götter über vielleicht Karesh wissen und so weiter.
Ich setz noch einen drauf. Okay? Anders. Wir sammeln Splitter, nicht Blut, sondern Splitter, die actually in der Leere waren, vielleicht in Karesh waren. Und zwar Splitter von Atiesh, die bei der Zerstörung von Dalaran, ja, den Stab hat's ja auch einfach kaputt gemacht, weil wir brauchen ja noch eine legendäre Waffe im letzten Patch. Wir müssen noch eine legendäre Waffe bekommen, wir haben noch keine in TWW. Es ist höchstwahrscheinlich, dass wir in 11.1 keine bekommen. Sie müsste schon announced sein, sie müsste schon irgendwie gedatamined sein. Das heißt, wir kriegen da noch eine legendäre Waffe, Atiesh, Magier, Khadgar, Splitter sammeln. Und in diesen Splittern erkennen wir das, was da passiert ist.
Ja, Khadgar könnte auch noch ein Schlüssel sein.
Ja, aber wie?
Der Lord of Raven turns the key. Vielleicht.
Vielleicht macht er was? Was er nicht machen will.
Er war in dieser leeren Phase und er erinnert sich jetzt so langsam. Moment mal. Ich habe da doch was gesehen oder so. Dass das unser Schlüssel ist. Dass er sagt, wir müssen da wieder hin, wir müssen erfahren. Er kann sich nicht richtig erinnern oder so.
Kann natürlich sein, dass er derjenige ist, der den Schlüssel, aber überleg mal, rein symbolisch, einfach rein Epicness-mäßig, er geht nach Karazhan, dreht da einen dicken Schlüssel und oben drüber ist nicht mehr nur noch der Neta, sondern Karesh oben drüber. So, er öffnet die Ebene, dass wir nach Karesh vom Turm von Karazhan können. Ich würde sterben bei diesem Cinematic. Come on, geiler geht's gerade gar nicht.
Ja, Rückkehr zur Rückkehr von Karazhan.
Ja, bitte. Und da dann Housing, wie ich schon gesagt habe. Weißt du, was ich meine? Da unten dann Housing und da oben drüber ist der Portal Richtung Karesh. Ey, geil, bitte.
Karazhan ist zu cool.
Ja, ich weiß. Das darf man nicht
anpacken. Wir dürfen da nicht sein.
Das war in Legion schon absolute Scheiße, dass die das angepackt haben, finde ich.
Karesh ist wie Blankenese. Ist cool, aber kann ich mir nicht leisten.
Ja. Boah. Ja. Return to Korthria. Ja, das wäre auch cool. Bin ich auch dabei, auf jeden Fall. Nein. Ja, geil. Boah, geil. Geil, 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 geil. Hast du denn noch mal so ein Guess? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, Aleria ist nicht die astralen Königin, sondern die astralen Königin handelt einfach nur im Namen der Weltenseele. Vielleicht ist die Weltenseele, würdest du sagen, ist die Weltenseele oder hast du noch ein Guess für die astrale Königin? Oder ist das gänzlich jemand Neues?
Also, wenn wir diese Fraktalgeschichte aufgreifen,
ja,
ist es die Mutter des Graumgängers.
Oh ja. Ja.
Also.
Ja. Egwin, in dem Sinne. Also so übergeordnet. Egwin
in dem Sinne, genau.
Übergeordnet natürlich, so eine Egwin. Ja. Maybe. Glaubst du denn, das ist jemand, den wir schon mal irgendwie gesehen haben? Also vielleicht noch nicht zuordnen konnten oder so, aber.
Nee. Ich glaube nicht. Also entweder bauen sie neue Charaktere auf. Oder sie machen so ein, das ist Xalatas und sie hat sich verkleidet, bla bla, so wie Drenden. Fände ich aber ein bisschen lame.
Ja, fände ich lame. Fände ich auch lame. Ich würde, glaube ich, viel eher fühlen, dass Xalatas wirklich diese Weltenseele ist. Das würde ich fühlen, das wäre so geil. Xalatas ist quasi Azeroth.
Oder das, was von der Weltenseele übrig blieb. Dass man sie so ein bisschen abschwächt, so nach dem Motto, der Planet ist zerrissen und keine Ahnung. Sie ist jetzt nicht so mächtig, wie eine Weltenseele eigentlich wäre. Aber sie ist immer noch faktenmächtig. Das ist so.
Ja, genau. Sie kann ihre Macht nicht wirklich kanalisieren, weil sie ihren Körper nicht hat, sondern in einem Zustand ist, den sie, wo sie nichts machen kann. Ja. Ja.
Also ich sehe das auch, also du kannst sie in diese Weltenseelenrichtung packen, Nahu packen. Ja. Das sind so die Optionen, die ich für realistisch halte. Alles andere eigentlich nicht. Alles, was so auf dem Tisch lag mit Xala ist Yasharaj oder irgendein anderer alter Gott und so. Mittlerweile bin ich so weit weg davon.
Ja.
Ich sehe das gar nicht mehr.
Oder die Weltenseele, eins von beiden.
Ja.
Ja. Ja, geil. Wir haben auch schon wieder den Rahmen ein bisschen gesprengt. Ist ja nicht schlimm. Ihr da draußen mögt's ja.
Wie ist der Rahmen?
Also, geil. Geil. Das hat sich hier noch eine Wendung genommen. Da, boah, das Höschen ist feucht. Ich sag's dir, wie das ist, aber ich hab Lust. Midnight wird geil. Ja. Sind nur noch ein paar Monate bis Dings.
Ja. Ich freue mich aber trotzdem auch schon mega krass auf Andor. Also ich bin ja eh Goblin-Fan durch und durch. Und das wird so geil.
Ich bin ja jetzt einmal rübergegangen, ich bin ja nicht so der Fan. Ich habe so gehofft, so, na, schauen wir mal, wie es mich catcht. Ich muss sagen, es catcht mich mehr, als ich gedacht hätte bisher. Drive ist halt gar nicht meins, aber es catcht mich schon etwas. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin am 22. Februar bei der 30-Jahr-Feier in London. Bin ich dabei, wurde ich von Blizzard rübergeholt. Ich bin gespannt, was da ist. Ich glaube tatsächlich, die Location wird in ein Housing gepackt. Also so wie wir Housing in Midnight sehen. So wie sie es auf der Gamescom mit Dalaran gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, was da kommen wird. Da bin ich übelst gespannt drauf. Aber ich glaube, es wird Housing sein. Also ich glaube, das Event wird aufgebaut sein, wie du gehst in dein Zukunftshaus.
Oh, geil.
Oll. Ich habe die Location kenne ich schon. Die haben sie schon, also die habe ich schon so, ne, so mal gekriegt, so halt. Ich weiß, wo es ist. Und hab mir die Location angeguckt, das ist krass. Ist nicht so groß, das ist das. Das wird cool. Ich hab da Bock drauf.
Sehr gut. Sehr
alles
gut.
Klar.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute die Folge bis zum Ende hören, aber wollen wir noch aufrufen, wie wir gedacht haben?
Ja, wollten wir eigentlich am Anfang machen. Ich kann es ja auch schneiden. Also ich tue es einfach schneiden.
Genau.
Ich arbeite ein. Mal. Ha, ist doch geil. Also, für die das jetzt hier, ihr hört das jetzt am Anfang, aber es ist eigentlich am Ende, deswegen sind wir auch schon so verschwitzt und sehen so fertig aus. Wir rufen euch auf, euch Zuschauer da draußen, YouTube, Spotify, hast du nicht gesehen. Kommt alle auf YouTube und schreibt bitte Fragen unter das YouTube-Video. Fragen, die wir in der nächsten Folge bearbeiten sollen. Maurice und ich gucken uns dann unter dem Video die Fragen an, überlegen so, was kann man vielleicht geil mit einbauen oder in irgendwelchen Überlegungen, weil ich denke mal, nächste Woche wird noch nicht so viel Krasses kommen. PTR wollen wir nicht unbedingt mit reinnehmen im großen Stil. Das heißt, bitte, Fragen macht eure Hausaufgaben, Fragen drunter schreiben, dass wir darauf so ein bisschen uns Stuff ziehen können, damit wir wissen auch, in welche Richtung wir eure Gedanken denn so lenken.
Genau. Und habt keine Scheu, fragt, was ihr wollt. Ne? Kann was Einfaches sein, kann was Schwieriges sein, kann was Komplexes sein. Alles,
ihr könnt alles fragen. Sagen wir was ich, ihr wollt ein bisschen noch mal wissen, irgendwo unklare Dinge, ihr seid noch nicht klar oder ihr habt irgendwelche Theorien, damals Burning Crusade, muss nichts Aktuelles sein oder so. Einfach mal raushauen, ballert raus. Und dann kommt jetzt hier wieder der Schnitt. Halt. Haben wir gut gemacht.
Perfekt.
Ja, ist geil, ne? Also, war nicht gewesen.
Sehr gut.
Danke an alle Zuschauer da draußen.
Schlussstrich. Ja.
Ja. Machen wir Schluss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst Like, Kommentar und so weiter da.
Auf jeden Fall.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.